Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, begrüße Sie herzlich zur heutigen Vorlesung, der achten in unserem Semesterzyklus am 1. Juni. Eben das waren so die Turbulenzen mit den Räumen, die ich auch erwartet habe. Wobei das Problem, möchte ich deutlich sagen, hier nicht bei der freundlichen Haustechnik von Herrn Menneken liegt, sondern mehr auf der übergeordneten Ebene und dann auf der Ebene der kommunikativen Effizienz. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, dass die nächste Woche gibt es dann dasselbe Spiel, aber hoffentlich nur für die erste Hälfte, nämlich wir werden dann drüben, wann dann wirklich das fertig sein soll. Ich meine, das war ja 31.12. letzten Jahres zugesichert von Bauträger Bauen in Köln. Jetzt haben wir Juni, noch immer zum dritten Mal angekündigt, die Aula sei jetzt endgültig fertig. Noch immer ist irgendetwas, zu schweigen dann vom Schließproblem mit den Karten und der Elektronik, aber das ist ja dann eine andere Geschichte. Also, wir nächstes Mal drüben, wobei wir ja schon sehen, dass natürlich für unsere Zwecke dieser Vorlesungsraum wesentlich besser geeignet wäre als der andere. Diejenigen, die da schon einen Blick hineingeworfen haben, sehen, dass das eigentlich ein Theatersaal ist oder ein Saal für große Veranstaltungen. Aber nun gut, das sind dann halt einfach die Umstände. Wir werden sehen, wie sich das langfristig hier dann bewerkstelligen lässt, dass man einen Vorlesungsraum bekommt für eine Gruppe wie Sie jetzt von 50 Leuten, weil diese 200 Plätze in jedem Fall dann für solche Veranstaltungen zu groß sind. Aber es bleibt ja nichts anderes übrig, denn hier wird ja etwas anderes zunächst eben realisiert. Also ich bitte Sie, die Umstände nachzusehen. Ich muss da auch Nachsicht haben mit mir und meiner Perturbation in solchen Zusammenhängen. Und wie gesagt, nächstes Mal versuchen wir es nochmal an dem Ort, den Sie jetzt ja schon ein bisschen kennen. Und ich hoffe, dass es dann besser klappt als heute. Wir haben das letzte Mal Surrealismus behandelt. Ich will einige Dinge dazu wiederholen. Zusammenfassend, Surrealismus jetzt nicht als ein Stil, wie ihn die Kunstgeschichte behandelt, sondern als ein Programm, also eine Programmkunst, die sehr gut in unser Semesterthema passt, weil der Surrealismus eine experimentelle Technik gewesen ist, so hat man sich verstanden, programmatisch, um bisher ungenutzte künstlerischen Ressourcen zum Ausdruck zu bringen. Das ist vielleicht der ganz allgemeine Tenor. Das heißt eben, aus der Sicht von Surrealisten ist Kunst eine Konstellation, die sich durch Automatismen ergibt oder durch Zufälle und nicht durch künstlerisches Planen. Wir haben gesehen, dass natürlich ein Maler wie Salvador Dalí ja ein hochrangig akademischer Komponist ist, also im Malen, und eigentlich keine surrealistischen Techniken in dem Sinne anwendet, wie er überhaupt es ein Kennzeichen des Surrealismus gewesen ist, dass er eine Bewegung war von Philosophen und Literaten, also Schriftstellern, Leuten des Wortes und nicht in erster Linie des Bildes. Es gab zwar zahlreiche Versuche auch, diese Techniken auf Bilder anzuwenden. Aber vielleicht steht in letzter Instanz doch das poetische Moment der Zeitkunst, Sprache im Zentrum. Das war ja eine Bemühung der sogenannten Écriture automatique. Die Surrealisten haben eine Reihe von Techniken entwickelt, Methoden des Experimentierens, könnte man sagen, und auch diesen Methoden einen Namen gegeben. Das automatische Schreiben zum Beispiel, da verstand man etwas darunter, das auf etwas reagiert, das man früher im religiösen Zusammenhang eine Epiphanie genannt hätte. Also irgendeine Erscheinung, die von außen kommt, die etwas anstößt und man lässt diesen Anstoß dann laufen, ohne dass man im Kopf vorhat, was für eine Erzählung man erzählen will oder was für ein Gedicht man schreiben will. Das heißt, man versucht ganz, sich zum Medium des Reichtums der Sprache in dem Fall zu machen. Bei den Bildern war ja diese Technik des Cadavre exquis entwickelt worden, dieses exquisiten Leichnams, das heißt das Umfalten von Papieren, wo dann ein anderer den Mittelteil einer Figur weiterzeichnete und entwarf, ohne den Kopf zu sehen, so dass sich am Schluss drei ganz heterogene Bildteile zu einer Figur zusammensetzt. Und das ist vielleicht ein sehr schönes Beispiel für das, worum es dem Surrealismus ging, nämlich für Überraschung, für einen Ausdruck des Nicht-Vorwegnehmbaren, des Nicht-Kalkulierbaren. Das ist ein ganz einfaches Moment, dass man aus dem Unbekannten etwas macht, das sich dann von alleine quasi zusammenfügt. Und Sie erinnern sich, die einschlägige Definition hatte schon Isidore Ducasse, der sich Comte, also Graf de Lautréamont nannte, in den 1880er Jahren des 19., also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben, in der Definition der Schönheit. Schönheit ist das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Dies als Metapher genommen, beschreibt das sehr gut die Erwartung der Surrealisten, nämlich dass die größtmögliche Spannungskraft zwischen zwei sich fremdbleibenden Dingen, Objekten, Teilen, Metaphern, die größte poetische Reibung erzeugt. Tiefer liegend war aber die Philosophie des Surrealismus eigentlich so, dass man eben davon ausging, dass die Welt aus einem noch unentdeckten Reichtum besteht. Das ist eigentlich das Interessanteste. Und da verstellt eben der kunstgeschichtliche Autonomiebegriff eines Stils Surrealismus, verstellt den Blick darauf. Denn es ging natürlich um die künstlerische Auffassung von außerkünstlerischen Prozessen. Zum Beispiel ist der Surrealismus eine der wenigen Ästhetiken, die das Naturschöne in seiner ganzen Verwerfung, also in seiner ganzen Radikalität mit einbezogen hat. Also nicht die durch den Menschen geformte Landschaft, sondern das, was vorliegt. Und dieses Vorliegende, dem sagte man ja auch objet trouvé, also das gefundene Objekt. Und zu Recht beschrieb dann Breton den Surrealismus als eine Kunst des Findens, nicht des Suchens, sondern des Findens. Denn wenn man sucht, muss man ja schon wissen, was man sucht. Und wenn man das weiß, dann ist man schon wieder auf den Spuren eines menschlichen Plans. Also man verdinglicht dann schon wieder ein menschliches Wollen. Und der Surrealismus ist ein großes Tor zu diesem ganzen problematischen, ambivalenten und auch paradoxen Bereich der nichtmenschlichen Poesie. Also der nicht auf menschlichen Anstrengungen beruhenden Poetik oder auch Poetologie. Und das betrifft dann auch natürlich die anorganische Natur. Also wie bei André Masson, das Reich der Pflanzen oder was da jetzt nicht anorganisch ist, aber im Sinne als Steine, Landschaft. Max Ernst war begeistert von der archaischen Kraft von Steinen, ja, die er eben nicht einfach als kunstanaloge Phänomene verstand, sondern die er in seiner ganzen Ausdruckskraft als Zufälligkeiten der Natur, Launen der Natur würdigte. Man könnte das auch an einem der leitmotivisch prägenden Filme der Surrealisten zeigen, diese Faszination an der Entwertung der Kultur und der Entdeckung der Überlegenheit der Natur, nämlich am sogenannten andalusischen Hund, so heißt der Film von Salvador Dalí und Luis Buñuel von 1928, der ja beruht auf einer Technik, einmal von Traumerzählungen unter diesen Zweien, die sich also jeweils ihre Träume erzählten, allerdings nicht aus psychoanalytischem Interesse, sondern um eben poetische Bilder zu finden. Und aus diesen Träumen wurden dann die poetischen Bilder oder Einfälle, Bildeinfälle ausgewählt, die am fremdesten wirkten. Und die wurden in einer Weise aneinandergeschnitten, dass es keine kohärente Erzählstruktur gab. Von heute aus gesehen ist natürlich der Film in Bezug auf die Montagetechnik durchaus als ein Trick zu verstehen. Man sieht schon, wie das funktioniert. Aber das Interessante ist, dass es dort dann auch Zeitverschiebungen gibt und dass man das Gefühl hat, dass eigentlich die Stoffe der Natur die Überlegenen sind. Die Menschen sind dann am Schluss, zwar gehen sie am Strand, aber ganz am Schluss sieht man dann zwei Menschen, die schon wie bei Samuel Beckett dann in einer Art Tonne sitzen, in einer Dünenlandschaft, die sehr entropisch wirkt, also sehr naturgeschichtlich in einem Endzustand. Also die Natur, die von der Kultur das Recht der Gestaltung zurückfordert. Das wäre ein philosophisches Anliegen des Surrealismus. Und deshalb war das sehr konsequent, denn diese Beschreibung, die Natur fordert von der Kultur ihr Recht zurück, das ist ein Prozess der Ruinierung. Ja? Die Ruine ist das, was an der Geschichte des Menschen übrig bleibt, wenn die Natur von der Geschichte das Recht der Gestaltung zurückfordert. Und das tut sie natürlich durch den zeitlichen Aspekt. Ja? Also jedes Menschenwerk wird zugrunde gehen und am Schluss bleibt irgendeine Art Natur übrig, die natürlich mit dem Menschen nichts zu tun haben muss und die auch nicht auf ihn angelegt ist. Also dieses Phänomen der Ruine, der Ruinierung, der Durchstreichung des Subjektes eigentlich im Sinne der kulturellen Kodierung, das ist der radikalste Fluchtpunkt des Surrealismus. Und das hat man sehr radikal gemacht, weil ja da auch eine Existenzphilosophie dran hängt. Existenzphilosophie insofern, als natürlich die Entdeckung des Reichtums der Welt bedarf einer ganz spezifischen Aufmerksamkeit. Also eben nicht gehetzt sein, nicht Ziele haben, nichts Instrumentelles, keine Verdinglichungen. Das heißt, die Surrealisten hatten natürlich den Kult des Flanierens betrieben und haben sich dem Kult des Ennui, also der gediegenen Langeweile, hingegeben und haben sehr zu Recht gesagt, ein Surrealist ist arbeitsuntauglich. Ja? Also der kann nicht arbeiten, weil das Prinzip Arbeit ist ein anderes. Man erzeugt nach menschlichem Plan etwas, ein Mehr an Wert zum Beispiel oder überhaupt ein Mehr an dem, was da war, Transformation der Natur durch den Menschen. Aber genau das war der Surrealismus nicht. Man könnte eher umgekehrt sagen, Transformation des Menschen durch Natur, der man sich widmete. Deshalb Verweigerung des Prinzips der Arbeit, der Produktion, der Anhäufung. Und da wird eben das, was ich sagte, das letzte Mal mit Verweis auf diese Namen, die zwar jetzt nicht, die gehörten historisch alle zum Surrealismus. Michel Leiris, der dann später nach Afrika reiste als Ethnologe, der eine ausgesprochen großartige Autobiografie geschrieben hat unter dem Titel La Règle du Jeu, also Spielregel in 4 Bänden, sehr gut übersetzt auf Deutsch. Georges Bataille, der die Ökonomie der Verschwendung dann geschrieben hat und zu einem radikalen Kritiker des Produktionswahns von Kapitalismus, Faschismus und Stalinismus geworden ist und der eben das Denken der Verschwendung durchaus im surrealistischen Sinne gedacht hat, wenn er auch nie ein kanonisches Mitglied des Surrealismus war, André Masson und die drei im Wesentlichen Herausgeber dieser Zeitschrift Document von 1929, 1930 in insgesamt 15 Heften, ein kulturgeschichtliches Manifest ersten Ranges, auch mit vielen Texten von Karl Einstein, dem deutschen Kunsttheoretiker, Schriftsteller, Kunsthistoriker, der ja auch über afrikanische Plastik geschrieben hat und so manche wichtige Texte beigesteuert hat zu Les Documents. Also dieses Manifest eigentlich einer Verwerfung, nicht nur der bürgerlichen Gesellschaft, weil das ist ja ein Thema für Skandalisierung gewesen, die Surrealisten, épater le bourgeois, wie schon Voltaire sagte, man muss den Bürger erschüttern, dieses alleine wäre eine Rite de Passage, also ein Durchgangsmoment auch einer durch Kunst geadelten pubertären Rebellion. Darauf darf man den Surrealismus in keiner Weise reduzieren, auch wenn vieles darauf angelegt war. Aber man darf dann auch nicht jeder Behauptung folgen der Surrealisten, denn selbstverständlich ist die Frage der Subsistenz dann immer noch eine interessante, wenn man sagt, die Surrealisten verweigern die bürgerliche Existenz oder die Arbeit, geben sich der Langeweile hin und dem Flanieren und entdecken permanent, zum Beispiel auf den Flohmärkten, aber auch anderswo, entdecken sie den Reichtum des bereits Produzierten. Also, man kann zwar den Reichtum des bereits Produzierten würdigen, aber richtig poetisch ist das nur, wenn man genug Geld in der Tasche hat. Woher kommt denn das Geld? Und bei den Surrealisten war es eben so, dass die natürlich einen Freundeskreis von reichen Gönnern aufgebaut haben. Und das wollte ich nur der Einsicht in die profaneren Dimensionen solcher Bewegungen schon auch sagen, dass Avantgarden oft an aristokratischen Geldtöpfen hängen. Das hat aber kunstgeschichtlich sein gutes Recht, weil nämlich die Radikalität progressiver Künstler eben nie in der bürgerlichen Gesellschaft stattgefunden hat, sondern immer an den Höfen. Ja? Also wenn der Künstler dann doch die Rolle des Hofnarren spielen muss, dann ist das halt eine lange Geschichte. Auf jeden Fall war klar, also viele der Kunstwerke, aber auch zum Beispiel die Filme von Buñuel Dalí und auch die, also auch das Vergeben von, also Stipendien wäre jetzt falsch, aber Geld für die Produktion von Filmen oder Geld einfach für so das Dasein, hat im Wesentlichen dann in den 20er Jahren das Ehepaar Noailles finanziert, eben die aus der Aristokratie kommen, großartige Villa haben in Südfrankreich und die also hier eine Neigung verspürten, unter anderem auch die ersten öffentlichen Vorführungen des andalusischen Hundes wurden von der Frau und dem Grafen Noailles finanziert. Also das soll kein Mysterium bleiben, das spricht auch nicht gegen die Künstler. Man muss aber daran einen Unterschied sehen, die Surrealisten haben noch nicht das gemacht, was die Situationisten dann in den 1950er und 60er Jahren machten, nämlich diese Verweigerung wirklich zur Lebensform. Die Surrealisten wollten noch in der Gesellschaft tatsächlich auftreten, wohingegen die Situationisten damals eine Existenzform radikalisierten, die eigentlich tatsächlich auch so etwas wie das Leben ohne Rückversicherungen beinhaltete als Form. Also keine Wohnung, kein Geld, herumziehen in Paris, vegetieren im Sinne der Zeitexistenz, um neue Erfahrungen zu machen, sehr viel marginaler, ja, sehr viel sozusagen näher an der Obdachlosigkeit, die man sich selber verordnete. Zumindest als die Künstler jung waren, im Alter ist es dann auch wieder anders geworden und auch Guy Debord, der große Denker der Situationisten, hat dann auch wieder seinen, übrigens auch adligen Mäzen gefunden. Das ist ja immer dasselbe Spiel. Also das ist keine Kritik am Surrealismus, soll aber erklären, wie es eben auch zustande kommt, dass hier, abgesehen von dem, was dann Schriftsteller verdienen, Breton war ja ein durchaus erfolgreicher Autor und es gibt eine eigene Werk der Subsistenz, also dies zum ökonomischen Zusammenhang. Also die ganzen Techniken des Surrealismus erklären sich eigentlich aus dieser Abwendung jetzt von jeder Art ästhetischer Kontrolle oder ästhetischer Ausbildung für den poetischen Prozess. Es gibt hier keine Lehrmeisterin, eben außer die eigene Methode, nämlich Überraschung, die Wirkung von schockartigen Verschiebungen, das Akzeptieren von nicht zusammenpassendem, das sich überlassen von Einfällen, die sich von außen aufdrängen und durchaus auch etwas ganz Wichtiges, das dann später in anderen Zusammenhängen praktiziert worden ist, nämlich die Anerkennung der Unbeholfenheit, also des nicht professionellen Formens, das bewusst in einem Rohzustand, im Unfertigen belassen. Also diese Dinge sind ganz wichtig für das 20. Jahrhundert und da ist der Surrealismus ein Öffnen gewesen, wie übrigens auch in vielerlei andere Zusammenhänge. Ich glaube auch, dass die sogenannte Art Brut, also die rohe Kunst, die sich dann auch mit der Kunst von gesellschaftlichen Außenseitern beschäftigte, von Geisteskranken in der Psychiatrie lebenden oder von eben Kinderzeichnungen, kindlichen Manifestationen, dass diese Wertschätzung, die das bekommen hat im 20. Jahrhundert, schon auch auf den surrealistischen Impuls übergeht. Und ich bin sogar der Überzeugung, das kann ich Ihnen aber nicht nachweisen, dass auch die Euphorie der Kunstpädagogik, also diese Sinnlichkeitsreligion der 1970er Jahre, dass man durch die Kunst bereichert wird und dass man quasi durch Berührung mit der Poesie hier auch als Mensch weiterkommt, dass das letztlich eben auch ein surrealistischer Programmpunkt gewesen ist. Und dann gab es eben die Auseinandersetzung um die Autonomie der Kunst und ich hatte Ihnen den radikalsten und wahrscheinlich auch interessantesten Surrealisten vorgeführt, nämlich Antonin Artaud, der schon 1926, also schon nach 2 Jahren nach dem Erscheinen des ersten surrealistischen Manifests und endgültig dann 1929 die Konsequenzen zieht, als André Breton meinte, von der surrealistischen Revolution zu einer Politisierung des Surrealismus voranschreiten zu sollen. Und dann wirklich erklärt, und die Zeitschrift wird dann auch umbenannt von La Révolution Surréaliste, die surrealistische Revolution, zu Surrealisme au service de la Révolution, also Surrealismus im Dienst der Revolution. Das heißt dann eben der politischen Revolution und das hieß damals für die Leute des Kommunismus. Und hieß also konkret des Stalinismus oder der Komintern, der kommunistischen Internationale. Und damit war, wie Artaud natürlich hellsichtig und präzise gesehen hat, der Surrealismus eigentlich nicht nur kompromittiert, sondern im Grunde liquidiert. Denn der Witz des Surrealismus besteht tatsächlich, also der Witz, auch der intellektuelle Witz, der poetische Witz im Sinne von Witness, also von von Zeugenschaft, nicht von Karlauer. Die Zeugenschaft des Surrealismus ist das Bestehen auf einer Autonomie, die sich durch nichts instrumentalisieren lässt. Und an dem Punkt, wo Breton den Surrealismus instrumentalisiert für politische Zwecke, ist eigentlich der Surrealismus gebrochen und man hat es dann wirklich mit einem Ismus zu tun, der einfach eine weitere Auffassung ist in diesem ganzen Geschehen um eine Politisierung der Künste. Aber genau das, das in den 1920er Jahren auch im Kontext des Surrealismus passiert in Paris, zeigt eben an, dass die 1920er Jahre tatsächlich das Jahrzehnt gewesen sind, wo das Verhältnis von Kunst, Leben, Poesie und Politik am härtesten und am kontroversesten auch artikuliert und ausgetragen worden ist. Und das ist auch eine wirklich inhaltlich sehr plausible Überleitung zum heutigen Thema des Konstruktivismus. Bevor ich das aber explizit begründe, möchte ich Sie bitten, doch, wenn Sie Fragen haben, diese jetzt noch zu äußern, anzubringen oder auch Erörterungswünsche zu artikulieren. Also geendet habe ich dann ja mit verschiedenen Ausgängen aus dem Surrealismus, zum Beispiel mit dem ganzen Problem auch der Selbstläufigkeit einer maschinisierten Sexualität, mit Verweis auf Meret Oppenheim und ihre Auseinandersetzung mit dem Surrealismus als eine frühe feministische Form von auch Kritik, ja, aber die poetisch vorgetragen wurde, nichtsdestotrotz eine existenzielle Kritik. Und da trifft sie mit vielen anderen Frauen und nicht nur Frauen, aber in erster Linie Frauen natürlich ein Schwachpunkt auch dieses Männerbundes. Die Surrealisten, das war ein Männerbund, das hatte ich ja auch deutlich gemacht, bis hin zu diesen autoritativen Ritualen des Ausschlusses nicht beliebter, nicht mehr genehmer Mitglieder und der Wiederaufnahme und sozusagen der Rückkehr in das Reich der katholischen Kirche, des Surrealismus und so weiter. Also alle diese autoritären Rituale waren sehr typisch. Es war ein Männerbund und eine männerbündlerische Organisation. Das war ein Kritikpunkt. Und das zweite war ja dann René Magritte, eine Kunst als eine denkerische Bewältigung des Bildproblems. Das sieht dann so aus, als ob surrealistische Motive zustande kämen, wie das ja bei Magritte dann auch teilweise der Fall ist. Aber im Grunde ist das eben nicht dieses Fließenlassen des Automatismus, sondern ist eine Meta-Ebene, das heißt eine Malerei, die sich mit dem Problem des Malens beschäftigt, im Hinblick auf Bezeichnungsfunktion von Sprache und Anschaulichkeit, also eine erkenntnistheoretische Malerei, wenn Sie so wollen, die interessanterweise im Kontext des Surrealismus gar nicht gefördert wurde, so hat es Magritte selber empfunden, und die dann einfach auch mit einigen Bildern in dieses Universum eingetreten sind, halt über die Effekte des Merkwürdigen. Ja? Viele dieser Bilder haben Merkwürdigkeiten, die sehr plausibel sind, und Magritte ist ja neben Dalí ein zweiter ausgefeilter Maler, der in die Massenproduktion der Bilder hineingegangen ist, also das kann man nicht anders sagen, also in eine Reproduktionskultur seiner Motive weltweit in großen Auflagen, also sehr populär geworden ist, aber der ganz anders als Dalí eben das erkenntnistheoretische Problem des Bildes behandelt. Also das waren die wesentlichen Zusammenhänge, und der Surrealismus bleibt natürlich als eine Grenzüberschreitungsfigur ganz wesentlich für dieses Thema der Brechungen, Expansionen und Setzungen unseres Semesterthemas. Alles drei ist da. Surrealismus bricht mit der künstlerischen Kompositionslehre, die aus den Akademien kommt, ganz radikal. Er setzt ein Programm, er ist eine Programmkunst, die philosophisch sehr ausgefeilt ist, also mit auch definitorischen, methodischen Anstrengungen, und er expandiert, also er geht weg vom Kunstrahmen eben hinaus in die Natur, um dort Konstellationen zu sehen, die man vorher als Kunst gar nicht gewürdigt hat. Und natürlich ist es vieles, wurde auch nicht gesagt, es wäre auf dem Hintergrund sehr interessant, und das wäre jetzt sehr gute Semesterarbeitsthemen für diejenigen, die sich dafür interessieren, zum Beispiel Max Ernst, diese sogenannten Fotoromane, wo er Collagen macht, also sich über die Technik der Collage mal zu unterrichten, selber Collage als eine Form, die natürlich surrealistische Pointen ermöglicht durch die Montage des Fremden, und gleichzeitig durch eine Art nochmals Durchgang durch populäre Bildfantasien, denn Max Ernst hat ja genommen Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert, Luxus und Moden, Wissenschaft und so weiter, schneidet dort permanent Illustrationen aus, fängt die an zu remontieren und bildet daraus dann tatsächlich einen visuellen Roman, ja, der nicht in einer einfachen Geschichte natürlich aufgeht. Und das ist schon eine interessante Umsetzung solcher Techniken. Also Max Ernst ist auf dieser Ebene sicher ein äußerst interessanter Künstler und vielleicht derjenige, der diesen surrealistischen Programmtechniken und methodischen Beschreibungen am nächsten steht, wie die Surrealisten und Breton in erster Linie das anhand des Schreibprozesses, also des Fließens der Sprache verdeutlicht haben. Gut, wenn Sie keine Frage haben dazu, dann gehe ich über eben zum europäischen Konstruktivismus. Und dieser Konstruktivismus hat verschiedene Ausprägungen. Man kann ihn gut datieren, das werde ich jetzt dann alles im Verlaufe tun und Ihnen das erklären. Aber vielleicht auch noch in einer anderen Situierung einen Hintergrund erläutern, der dann auch klar macht, dass es auch von dieser Seite um die Auseinandersetzung geht mit der Funktion der Kunst und natürlich dann auch der Rolle des Künstlers in der Gesellschaft. Und die 1920er Jahre sind überhaupt das Jahrzehnt einer radikalsten Auseinandersetzung mit diesen Figurationen, noch radikaler als mit der Reaktion auf die Situation der 1960er Jahre in der Konzeptkunst und der Minimal Art zum Beispiel oder dann eben auch in der Politisierung der Künste. Also die Frage ist tatsächlich ab 1917, wo sich also Programmbewegungen bilden in Europa, was ist die Aufgabe der Kunst und vor allem was ist die Aufgabe der sogenannten neuen Kunst? Man kann das einfach mal konstatieren, dass es wie ein anderes System gibt, also wie einen anderen Attraktor, in den die Fragestellungen übergehen und es gibt eine andere Zeitstruktur, eine unglaubliche Beschleunigung. Bis 1906, nehmen Sie mal dieses Datum, man kann immer wieder solche Zäsuren setzen, bis 1906 war die normale Kunstproduktion eigentlich unbestritten, außer von einigen Außenseitern, die an einer eigenen Bildsprache arbeiteten und an einer eigenen Symbolik, wie Van Gogh, wie Gauguin, wie Cézanne, wie die Impressionisten und so weiter. Aber im Grunde ist die Funktion des Künstlers unbestritten. Also ein Maler macht Bilder und produziert Bilder und darin entschlüsselt er sein Weltgeheimnis und versucht neue Sichten auf die Welt zu formulieren, aber eine Bedeutung für die Gesellschaft hat das nicht direkt, hat es auch nicht in Bezug auf die Künstler, die beklagen sich natürlich, wie wir alle, wenn wir zu wenig Anerkennung bekommen, aber der Schritt, dass man sagt, jetzt in die Gesellschaft hinein mit einer Konzeption, einer ästhetischen Revolution zum Beispiel, das ist noch nicht der Fall. Ab 1906 gibt es etwa 10 Jahre, in denen verschiedenste Grenzübertritte tatsächlich formuliert werden. Der erste war im Expressionismus, das habe ich ja breit abgehandelt, eigentlich die Kunst als Medium einer Erregungssteigerung zu verstehen, die selber die Zivilisation zersetzt. Also dort geht die Kunst, obwohl man nur erstmal Bilder malt, aber die Kunst soll eigentlich die Erregungen aus dem Raum der Kunst hinausführen. In ein gewandeltes Leben. Also der Expressionismus ist auf seine Weise bereits eine Bewegung, die hier auf eine Revolutionierung der Verhältnisse setzt. Das kann man sehr gut bei den verschiedenen Autoren nachlesen. Sowohl bei Franz Marc auf seine Weise, wir hatten ja kontrovers darüber geredet, das brauche ich nicht zu wiederholen, wie auch vor allem bei Wassily Kandinsky, ja, der eigentlich eine neue Kompositionslehre für die Künste schreibt. Diese ganze Mythologie der inneren Klänge und so weiter, der Kult des Improvisierens, übrigens auch eigentlich schon ein surrealer Gedanke. Also bei Kandinsky, wenn Sie diesen Serientitel der Improvisationen nochmal vor Augen führen, eigentlich ein ganz schnelles Malen nach inneren Erregungen, ja, die natürlich Automatismen haben. Also rein formal wären die Improvisationen von Kandinsky auch so proto-surrealistisch im Sinne der Surrealisten. Soweit ich weiß, haben die Surrealisten auch mit Kandinsky nichts anfangen wollen. Für sie war Paul Klee der große Künstler, der bildende Künstler, der hier programmatische Bedeutung hat. Also Kandinsky schreibt ja auch nicht nur eine Kompositionslehre, sondern sein Buch 1912 über das Geistige in der Kunst ist eigentlich eine Begründung, wieso die Kunst jetzt eine Avantgarde für die Revolutionierung des Lebens spielen soll. Also spielen jetzt, wieso sie dies sein soll, wieso sie auch als solche dienen soll. Also plötzlich eine ganz neue Begründung. Bisher war vielleicht Avantgarde nur bezogen auf Bildsprachen, also etwas Neues, etwas auch Hermetisches, ja. Oder eine philosophische Anstrengung wie bei Cézanne, die Welt als Objekt von Malerei erkennen und sie nachbauen. Aber es gab eigentlich, soweit ich das sehe, im 19. Jahrhundert keine Übergriffe der Kunst auf das Leben im Sinne einer solchen Politisierung. Bei Kandinsky ist das schon anders und das ist deshalb interessant, weil Kandinsky ja nicht ein kommunistisches Programm oder ein sozialrevolutionäres Programm in erster Linie verfolgt, sondern man könnte sagen ein geistaristokratisches. Also für ihn ist Kunst ein Weg zur großen Abstraktion, das heißt zur Einsicht in den Hintergrund der Dinge. Ähnlich wie wir das dann noch bei Malevich kennenlernen werden und bei anderen, die gegenstandslose Welt, die Fähigkeit, reine Formen zu sehen, wahrzunehmen, also hinter die Vielgestalt der verschiedenen Dinge zu blicken und so weiter. Und dieses zugleich so zu praktizieren, dass die geistige Kraft der großen Formen, der abstrakten Formen in der Gesellschaft freigesetzt wird. Das hatte übrigens Kandinsky, das ist etwas, was man immer unterschätzt. Und hier irrt natürlich auch das Kunstmuseum und seine Präsentationsform, wenn auch nicht die Kunsttheorie oder Kunstgeschichtsschreibung als solche. Kandinsky hat eine unglaubliche Energie darauf verwendet, ab 1917 seine Kunst in einen organisatorischen Rahmen zu stellen von Kunstausbildungsinstituten, die sich als Revolutionierung des Lebens verstanden. Er hat es in Moskau gemacht, ab 1918, hat es in den 1920er Jahren immer wieder in Russland gemacht, im Zusammenhang mit den Chutemas, also den staatlichen höheren Kunstausbildungen, die revolutionäre Agenturen waren. Und er hat das ja auch am Bauhaus gemacht, denn Kandinsky ist mit Paul Klee zusammen derjenige, der am längsten am Bauhaus gelehrt hat, über 13 Jahre lang, und eigentlich in der Künstlerausbildung meinte, diese Dinge für die Revolutionierung der Gesellschaft vorbereiten zu können. Aber im eigenen Sinne politisch war es nicht, es war auch nicht eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, nur insoweit die bürgerliche Gesellschaft eine asymmetrische ist, also zum Beispiel einen schlechten Geschmack produziert, die Menschen an Äußerlichkeiten hängen, es Kleinbürgertum gibt und so weiter. Also der Künstler ist der Geistaristokrat, der an die Spitze der Bewusstseinspyramide voranschreitet und die Menschen mit sich zieht, ja, so dass das ganze Volk dann am Schluss auch auf dem Gipfel dieser kristallinen Bewusstseinspyramide sich befindet. Das ist ein ästhetisches Erziehungsprogramm, durchaus mitgedacht, aber nicht in einem unmittelbar politischen Kontext. Natürlich mit politischen Folgen. Es ist ein utopisches Modell. Aber das Modell ist nicht kommunistisch, sondern eben geistaristokratisch. Also bereits um 1912 werden solche Implikationen vorgetragen. Die andere Seite der Programmkunst war wesentlich analytischer, zum Beispiel Kubismus, deshalb behandle ich das hier gar nicht ausführlich, als eine analytische, sehr wichtige Kunst der Selbstdifferenzierung, der möglichen Zerstörung der Illusion im Bild, aber als Bild. Das verblieb im Rahmen der Kunst ganz bewusst. Und die futuristische Provokation nehmen wir nur indirekt auf, als eben eine Frage an neue Ausdrucksformen. Nun, im Ersten Weltkrieg, das ist ja eine Schlüsselperiode, passieren ganz viele wesentliche Dinge. Nämlich, also wenn man diese Topografie so schildern würde, ich hatte ja schon gesagt, ja, die Exilintellektuellen, die Antimilitaristischen, Walter Benjamin, Ernst Bloch in Bern, die Flüchtlinge, die antimilitaristischen Kulturexponenten in Zürich, der Dadaismus als eine 1916 Programmbewegung. 1915 werden wir uns noch beschäftigen, Malevich, die große Abstraktion, Marcel Duchamps, Ready-Made ist im Ersten Weltkrieg. Das heißt, dort werden jetzt wirklich die wesentlichen prinzipiellen Themen der künstlerischen Produktion in einem sehr weiten Kontext behandelt. Eigentlich ist die Zeit des Ersten Weltkriegs wirklich die Zeit der Umwälzungen. im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit den Künsten. Und natürlich ist dann 1918 auch ein Datum des Schocks, des Entsetzens in der Vergegenwärtigung dessen, was der Erste Weltkrieg war, und gleichzeitig auch schon eine extrem politisierte Situation im Hinblick auf die Aufbruchsstimmung. Also Sowjetunion einerseits, hier Bürgerkriege in Deutschland, andererseits große Auseinandersetzungen in den Städten um Kunst und Kultur. Und deshalb entbrennen eigentlich in den 1920er Jahren diese ganzen Diskussionen. Es gibt auch unglaublich viele Dokumente, die auch gut erschlossen sind über, ich glaube, es hat nie so viele Künstlervereinigungen gegeben wie in den 1920er Jahren. Also auch proletarische, kommunistische, sozialreformerische, also Künstlerkooperationen. Und jeder, der Kunst machte in den 1920er Jahren, musste sich oder wollte sich auch und musste sich dann auch der Frage stellen, was ist denn die Funktion der Kunst? Und auf diesem Hintergrund beginnt 1917 spätestens eben eine Artikulation des sogenannten Konstruktivismus. Und deshalb hatte ich Ihnen jetzt diese Situation benannt. Und führe Ihnen hier einige der Exponenten vor, die gewirkt haben, und will Ihnen auch erläutern, worum es ging auf diesem Hintergrund. Also, in gewisser Weise ist Ausgangspunkt etwas ganz Merkwürdiges, nämlich das, was wir hier kennen, das sogenannte Wahrzeichen von Paris, La Tour Eiffel, der Eiffelturm, der damals ja verhasst war in den 1880er Jahren, 1889 zur Weltausstellung, also zu einer der Weltausstellungen ja, was soll man sagen, eröffnet oder fertig gebaut worden ist, und der eigentlich nur Manifestationscharakter hatte. Also eigentlich muss man einschränken, denn klarerweise hatte damals hier die oberste Etage, was man jetzt sinnvollerweise nicht sieht, das war natürlich durchs Militär besetzt, die dort Fernaufklärungsapparaturen eingerichtet haben. Also eine Funktion hatte der La Tour Eiffel schon, sagen wir mit Blick nach Deutschland, aufgrund der Erfahrung zu schauen, wenn die Deutschen wieder mit Armeen anrücken, dass man möglichst weit in die Ferne schauen kann und die Bewegung des Feindes frühzeitig melden kann. Aber tatsächlich hatte ansonsten La Tour Eiffel keine Funktion. Es war eine Manifestation anlässlich einer Weltausstellung. Nun, seit 1851 gab es diese Weltausstellungen, das war ja etwas Neues. Das waren Medien der Darstellung des internationalen Kapitalismus. Das waren schon Globalisierungsagenturen, würde man von heute aus sagen, die zum Teil in London, zum Teil in Paris stattfanden, im Wechsel, später dann ja auch in anderen Städten, wie wir wissen. Montreal, Lissabon, Sevilla, Hannover und so weiter. Aus dieser Idee hervorgegangen, eine Ausstellung der Kreativität des Kapitalismus oder der industriellen Produktion. Ja. Die Leistungsfähigkeit industrieller Produktion, also maschinisierter Fantasie im Hinblick auf wiederum Maschinen wie Erzeugnisse, die durch diese Maschinen realisiert werden. Und 1889 wird eben diese Tour Eiffel gebaut. Die ist nichts anderes als ein Monument. Ein Monument, das vorführt, eine Ingenieurleistung. Deshalb hat man sie auch nicht, es war kein Kunstwerk, sondern es war eine Ingenieurleistung, die sehr wichtig war für die ganze Gestaltungsdiskussion, denn sie geht ja zurück auf etwa 150 Jahre mindestens Erfahrung mit Neukonstruktion im Brückenbau und ist eine Vorfabrikationsarchitektur, also für die dann der Begriff der Realisierung durch Montage passt. Also der Ingenieur kalkuliert Statik und so weiter, entwirft ein Gerät als eine Art Maschine. Diese Maschine wird zerlegt in ihre Einzelheiten. Diese Einzelheiten werden vorfabriziert und werden dann in sehr kurzer Zeit vor Ort zusammengesetzt, bis das Objekt oder Gebäude steht. Das hat Joseph Paxton schon mit seinem Kristallpalast 1851 ja vorgeführt, in dieser Glashausarchitektur, die als Gebäude diente, eben für die erste dieser Weltausstellungen. Also das war ein komplett neues Phänomen, transnational. Man darf das durchaus auch utopisch verstehen, ja, von 1851 bis 1890. Es gab ja zahlreiche Kriege, es gab die Auseinandersetzung um den Kolonialismus und so weiter. Es gab auch innereuropäische Kriege. Und insofern waren die Weltausstellungen durchaus auch utopische Momente. Da, wo sich also die Nationen einem Weltprinzip industrieller Produktion unterworfen haben und eigentlich eben transnational ihre Leistungen präsentieren. Das muss man wissen. Man vergisst das oft aus heutiger Sicht, dass das eine ganz bedeutsame Angelegenheit war, die natürlich typologisch immer dazu führt, solche Technologien zu befragen im Hinblick auf ihre Bedeutung oder Wirkung. Also da findet man ja immer die zwei Seiten, aber ich will das nur kurz erwähnen. Drastisch wurde das mit der Eisenbahn, die ja auch auf so einer Art Technologie beruht. In den 1840er Jahren hatte man gesagt, endlich ein Medium, ein Transportmedium, das die Völker einander näher bringt, also zum Abbau der Vorurteile führt, zum besseren Kennenlernen, zu größerem Frieden. Das war die eine Seite, nicht? Die humanistisch-progressive hat die Eisenbahn propagiert als Völkerverständigungsmedium zum Zwecke der Vervollkommnung der Friedfertigkeit. Und die andere Seite hat dann darauf hingewiesen, dass als eines der ersten Transportleistungen in diesem Verkehrssystem natürlich Waffen transportiert wurden, weil das schneller geht. Also es hat so die zwei Seiten. Und diese zwei Seiten wurden aber eben inkorporiert in einem solchen Monument. Und man hat das übrigens damals gehasst in Paris. Ich meine, Sie können sich das auch leicht vorstellen, was das für ein Eingriff war, auf 300 Metern Höhe so etwas hinzustellen. Mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt und es ist eben zum Wahrzeichen geworden. Übrigens wider Willen eigentlich, denn es ist ja eine temporäre Architektur. Es war nur gebaut für eine Weltausstellung und hätte dann wieder abgebaut werden sollen, aber es ist dann stehen geblieben. Natürlich hat Monsieur Eiffel das ja auch betrieben, um der Ingenieurkunst endlich ein Gesicht zu geben. Das ist nämlich auch etwas Interessantes, aber das kann ich hier nicht weiterverfolgen. Das müssen Sie aber ganz klar im Blick haben, wenn wir auch über Bauhaus dann reden. Die Figur des Ingenieurs, die verschwindet eigentlich in der Gestaltungsgeschichte viel zu stark, obwohl ja die Maschinenbaukunst des 19. Jahrhunderts ja die Verhältnisse revolutioniert hat. Aber eigentlich ist der Ingenieur ja nie wirklich als ein ästhetischer Gestalter aufgetreten. Ja? Bis heute im Grunde. Bis heute ist er im Grunde eine Grund- oder Hintergrundfigur geblieben. Man weiß zwar, dass es das gibt, Ingenieure, man weiß auch, dass wenn Architekten Entwürfe machen, dann müssen sie sich schon rechnen lassen, baustatisch etc. 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 Das macht dann der Ingenieur, aber die Quelle der Ingenieurintelligenz findet nie wirklich Eingang ins Kunstwerk. Es sind dann immer die Architekten, die sich behaupten als als die großen Kulturstrategen, als die großen Gestalter, aber übrigens auch nicht in allen Zusammenhängen, das ist auch interessant. Zum Beispiel gestern bei der Eröffnung des Fußballstadions, wo man ja in den ersten 45 Minuten diese unsägliche Eröffnung eines solchen Objektes hat sehen dürfen, an den Öffentlich-Rechtlichen wieder einmal, war das einzig Interessante, also für mich, entschuldigen Sie, ich will das auch nicht vertiefen, aber das einzig Interessante war, dass man eigentlich über alle Aspekte geredet hat, man hat sogar den Handwerkern gedankt. War nicht schlecht. Also wie wenn man Brecht gelesen hat, ja, gesagt hat, wieso redet man immer über die Könige, der König hat die chinesische Mauer bauen lassen oder der Kaiser, ja, der Kaiser lässt dieses bauen, das haben doch Handwerker gemacht. Brecht hat sehr darauf bestanden, das hat sich bis zur Vorstandsetage vom FC Bayern München rumgesprochen mittlerweile und die haben explizit mehrfach den Arbeitern gedankt, den Bauarbeitern, diesen tausenden Bauarbeitern, ich finde das auch völlig in Ordnung, ja, den Bauarbeitern gedankt, die das also auf den Tag genau fertig gebaut haben und man hat über alle möglichen Aspekte geredet, aber interessanterweise fiel gestern der Name der Architekten, die das entworfen haben, kein einziges Mal. Das ist mir aufgefallen, weil das eine gewisse Umkehrung ist der Verhältnisse, dass man jetzt die Baukunst als eine Ingenieurkunst in ihrer Gestalt würdigt, durchaus, am Rande jetzt einer solchen Eröffnung, es ging ja nicht darum. Aber historisch war das ein ganz großer Schwachpunkt. Die Ingenieure sind nie gewürdigt worden, immer nur die entwerfenden Architekten. Und das Interessante ist, die entwerfenden Architekten waren bis Ende 19. Jahrhundert Historisten, die sich in Rom schulten, Fassadengestaltung im Stile der Renaissance, des Klassizismus, des alten Griechenland und so weiter. Und die ganzen Gestaltungsinnovationen, wurden im technologischen Bereich über Jahrhunderte zwar realisiert, waren aber nur der technischen Intelligenz zugänglich. Also der polytechnischen Ausbildung zum Beispiel von Ingenieuren, Konstrukteuren, Maschinenbauern und so weiter. Es wurde im Brückenbau angewandt, im Befestigungsbau. Und eigentlich weiß man ja, dass erst in der Renaissance es ja eine Wertschätzung gab für die Festungsbauten von Michelangelo, für die Festungsbauten von Leonardo da Vinci. Das betrachtete man noch als Kunstleistungen, wie auch die Entwürfe von Alberti als Dekorum, ja, Stadtgrundrisse, Stadtbefestigung, der ganze militärische Apparat der Selbstverteidigung der Republik war noch eine künstlerische Leistung, die man als solche gewürdigt hat. Das ist dann irgendwann verschwunden und wurde in eine Fachdisziplin abgeschoben. Die hatte eigene Hochschulen, eigene Ausbildungen, einen eigenen Berufsstolz, eine große Wichtigkeit, die natürlich anerkannt wurde in der Gesellschaft, aber, und das ist der entscheidende Punkt, immer nur anonym. Der Ingenieur ist eine nicht individuelle Gestalt. Er kooperiert mit anderen Ingenieuren. Jeder Ingenieur ist in Kooperation einer kollektiven, anonymen Intelligenz. Und das erste Mal, wo in einem breiten Zusammenhang eine Ingenieurleistung ästhetisch gewürdigt worden ist, das war La Tour Eiffel. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das hier breit trete, um Ihnen klarzumachen, dass der Eiffelturm Ausgangspunkt gewesen ist für ganz viele, auch institutionelle Konzeptionen der Gestalterausbildung. Es ist ganz typisch, dass dann die innovative Generation der Architekten in Deutschland zum Beispiel, aber auch in ganz Europa, genau an der Ingenieurtradition, an der bisher verfemten, abgewerteten Ingenieurtradition angesetzt hat. Das war Le Corbusier, das war Walter Gropius und das war vor allem dann auch Peter Behrens, ja, als Chefgestalter von AEG, der ja alles gemacht hat, vom Briefpapier bis zu den Fabriken entworfen für die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Deutschlands. Und das Interessante ist, in diesen industriellen Zusammenhängen haben die jungen Architekten gelernt und diese industriellen Zusammenhänge waren nicht geprägt durch die Entwurfsarchitektur. Und da kommt etwas ganz Merkwürdiges, das aber sehr bezeichnend ist, und das ist jetzt anekdotisch, aber es dient der Illustration, dass die Großen, also viele der großen Architekten dieser klassischen Moderne, also Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, die haben übrigens gleichzeitig als junge Lehrlinge und Volontäre bei Peter Behrens in Berlin gearbeitet, diese drei. Keiner von denen hat ein Architekturdiplom. Das waren nicht ausgebildete Architekten, das ist ganz typisch. Le Corbusier zum Beispiel war ja Uhrenziseleur, also der hat ein sehr feines, technisch extrem anspruchsvolles Handwerk gelernt und war also mit dem Geist der Maschine vertraut. Und das hat sofort ermöglicht, in ganz anderen positiven Weise an diese Ingenieurtradition anzuschließen, um die Gestaltungssprache der Architektur zu erneuern. Also nicht Ingenieur zu werden, sondern den Ingenieurstandpunkt in der Architektur geltend zu machen. Also in gewisser Weise kann man La Tour Eiffel gar nicht hoch genug einschätzen in der Bedeutung dieser Manifestation. Das war ja von Eiffel zwar teilweise geplant, also dem einen Ausdruck zu geben. Es ist aber auch einfach Wirkungsgeschichte und Kulturgeschichte in der Bedeutung. Hier hat man zum ersten Mal sehen können die inneren Organisationsprinzipien einer, und jetzt kommt das Wort, Konstruktion. Ja? Denn das ist ja nichts anderes als das Vorführen eines Konstruktionsprinzips, was man jetzt auf der Fotografie natürlich nicht so gut sieht oder auf dieser Fotografie, aber man kann ja nur bewundern, ja, wie soll man das rezipieren? Vielleicht ist ja auch noch ein säkularisiertes Pathos mit eingebaut, wie im Sinne von, aha, wir können jetzt Turmbau zu Babel, das haben wir jetzt im Griff. So, das können wir jetzt. Und subkutan weiß man ja auch, dass die Zerstörung von Menschenwerk, die nichts anderes ist als Himmelseroberung, also die Vertikale als Achse der Macht, ästhetische Macht, künstlerische Selbstgestaltung der Menschheit, ist eine Pathosformel, die in jedem Hochhaus innewohnt, weshalb die aggressive Zerstörung von Hochhäusern natürlich eine extrem tiefreichende Symbolik hat. Ja? Das ist letztlich, läuft das auf der Matrix des Turmbaus zu Babel, die ganze Auseinandersetzung. Und deshalb ist natürlich auch das Bestreiten der Religiosität des Turmbaus zu Babel, nämlich Polytheismus, eine Manifestation, die solche Objekte symbolisch ziemlich korrekt ins Zentrum von Aggressivität rückt, einer anderen Auffassung von Aufgaben der Vertikalen als Achse der Macht. Ich schildere das bewusst indirekt, weil ich der Überzeugung bin, dass man diese Aspekte nicht genügend berücksichtigt hat. Aber an La Tour Eiffel kann man zum ersten Mal sehen, was es eigentlich mit dieser wirklich beherrschten Vertikalität auf sich hat. Das war nicht das erste hohe Haus, aber es war doch der erste fertig gebaute Himmelsturm, der ja nichts anderes anschaulich macht als die Bedingungen seiner Konstruktion. Das heißt, es hat eine Sprachlichkeit der Architektur, jetzt in dem Sinne eben als Ingenieurfabrikat, das genau dieses Pathos spricht. Also das blieb auch die Folie. Jetzt für das Nächste, und jetzt springen wir direkt ins Thema des expliziten Konstruktivismus, denn damals, Eiffel nannte das nicht konstruktivistisch, aber es war ganz klar, dass man auch über Konstruktion sprach, über Konstruktivität. Und es war ja auch die Zeit übrigens, wo die neue Bautechnologie unverhüllt nach außen trat. Es war nämlich etwas ganz Merkwürdiges, das könnte man auch am Hochhausbau zeigen, der ja entstanden ist in großartiger Manier in Chicago, bis heute eigentlich das Museum der Hochhausarchitektur weltweit, lückenlos dokumentiert, seit es Wolkenkratzer gibt, seit 150 Jahren. Dort hat man in der frühen Zeit auch Wolkenkratzer, Hochhäuser gebaut. Es braucht aber ziemlich lange, bis das innere Konstruktionsprinzip eben sichtbar gemacht worden ist. Wie bei unseren Bahnhöfen zum Beispiel, die außen ja verkleidet waren mit ganz anderen Auffassungen, also historistische Architektur, Repräsentationsarchitektur. Und wenn man dann in den Bahnhof wirklich kam, bei den Gleisen und so weiter, sah man dann diese Stahlkonstruktionen, die eigentlich das Neue war. Das andere war ja das Alte. Also man hat diese neue Technologie oft in eine alte Pathosformel gekleidet und hat sie verkleidet oder sogar verborgen. Hier tritt das zum ersten Mal auf, unverhüllt, und manifestiert sich eben als ein Denkmal für die kollektive, anonyme Ingenieurintelligenz, die zum ersten Mal eben mit Eiffel, Gustav Eiffel, einen Namen bekommt. Stellvertretend für alle anderen Ingenieure, die vielleicht viel wichtiger gewesen sind als Gustav Eiffel, die man aber nicht kennt. Jetzt ist genau dieses zur Kontrastfolie geworden, bereits wenige Jahrzehnte später, für eine Revolution, die sich Konstruktivismus nennt. Und der entscheidende Protagonist war Wladimir Tatlin. Wladimir Tatlin, zu dem ich Ihnen einiges sage. Ich kann das hier nicht alles diskursiv erörtern, sondern wir müssen ein bisschen mit Abkürzungen arbeiten, weil ich ja auch noch einige Texte vorlesen möchte und Ihnen Beispiele zeige. Man kann das jetzt sehr leicht verstehen, hoffe ich, auf diesem Hintergrund. Tatlin, ich komme gleich dann noch zum Beispiel. Tatlin ist ein ausgebildeter Maler-Bildhauer, der auch eine Kunstschule besucht hat, der dann als Tänzer arbeitet, 1913 in Berlin und Paris, mit Picasso Kontakt hat damals, was ganz wichtig ist für den Konstruktivismus, das zeige ich Ihnen noch, und der dann zurückfährt nach Russland und dort in verschiedenen Künstlergruppen tätig wird, die es ja auch gab, in Moskau und in Petersburg, damals, die sehr westlich orientiert waren. Ja, also das ist eigentlich ganz klar, auch für die Europadiskussion, Petersburg und Moskau waren immer europäische Hauptstädte, westeuropäische Hauptstädte, Metropolen, das ist gar keine Frage. Man sieht das daran, dass sehr früh die Dinge, die da im Westen, in Paris konkret, eigentlich war es damals nur Paris im Wesentlichen, aber auch München dann zunehmend und Wien auch noch, gab es natürlich so eine Achse. Paris-Moskau, gab es auch wunderbare Ausstellungen dazu, sehr schöne Kataloge gibt es dazu. Berlin, Moskau, Moskau-Berlin, Paris, Berlin, Moskau. Künstlergruppierungen, die sofort in Petersburg alles ausprobiert haben, was da im Westen gemacht wurde und die sich auch einen Namen gaben. Da waren also Kubismus, Futurismus, alle diese neuen Richtungen waren sofort präsent. Es war ganz mirakulös. Also quasi im Entstehungsprozess waren die noch in Paris und dann schon in Petersburg wurde das weiter angeheizt und in Moskau weiter betrieben. Also er war auch Mitglied verschiedener Künstlergruppen, jetzt zum Beispiel Goldenes Vlies oder Eselsschwanz oder so, ist ja egal. Dadaismus wurde praktiziert und dann kommt ein Einschnitt eben 1917 mit der Oktoberrevolution und in den Jahren darauf hat Tatlin versucht eben für die Revolutionäre oder für die Revolutionierung der Gesellschaft zu arbeiten. Dort gab es dann Aufgaben der Propaganda, der Organisation der Kunstausbildung, also Künstlerassoziationen in ganz anderer Weise. Viele Kunsthochschulen wurden gebaut, neu eingerichtet, eben die KUTEMAS, ist jetzt egal, was das heißt, sind Abkürzungen für die staatliche Organisation der Kunstausbildung, und arbeitet dann in den 20er Jahren auch als Designer für Bekleidung, Möbel und Geschirr, Professor in verschiedenen solcher Institutionen, und arbeitet dann auch an der Entwicklung von Flugzeugen, also als Künstleringenieur. Allerdings auch etwas so wie Panamarenko dann zunehmend, also dem es ja auch nicht darum ging, dass die Flugzeuge wirklich fliegen. Das berühmte Le Tatlin zum Beispiel ist ein Entwurf von Tatlin. Er entwickelt und entwirft Autos und so weiter. Und dann, es steht eben interessanterweise in solchen Biografien immer von 1933 bis 1952 vor allem als Bühnenbildner tätig. Und dann weiß man, was das heißt, nämlich, dass er aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und dann tatsächlich durfte er noch einige Bühnenbilder machen. Also das war dann schon wieder im Kunstraum. Das heißt, an einer solchen Biografie, kurz typisiert, gibt es 1917 bis 1921 eine experimentelle Phase voller Aufbruchsbegeisterung im revolutionären Russland, in der Sowjetunion. Ab 1921 bis 1924 Ausbau der Kunstinstitute, Ausbildung der Künstler, Formulierung gesellschaftlicher Aufgaben. Ab 1924 spätestens zunehmend Probleme, als Avantgarde-Künstler zusammen mit der gesellschaftlichen Erneuerung Schritt für Schritt zu arbeiten. Und eigentlich ab 1930 sind alle diese Künstler, sofern sie nicht in den Westen ausgewandert sind, sind dann untergegangen. Am dramatischsten sicher die Zäsur 1930 mit dem Freitod von Majakowski und dann eben dem Verschwinden anderer Protagonisten wie Malevich, der nach Russland zurückkehrt und dort dann irgendwie auch am Rande völlig bei sich malt, oder eben Bühnenbildner oder Dekorateur wie auch andere große Protagonisten der Kunst. Also das ist ein normaler Verlauf. Jetzt ist das Interessante, das sage ich aber nur kurz als Charakterisierung, weil mich das jetzt nicht in erster Linie interessiert. Verschiedene Dinge sind bemerkenswert bei diesem russischen Konstruktivismus. Und das, da könnte man auch sehr vertieft noch arbeiten, und ich werde einige Zeugnisse Ihnen auch noch beisteuern. Eine vollkommen neue Situation, auch für die Kunst. Denn es ist meiner Meinung nach das erste und das einzige Mal bis heute geblieben, wo eine künstlerische Avantgarde, jetzt verstanden als fortgeschrittene Organisation neuer Ausdruckssprachen, in dem Sinne verstanden, plötzlich zusammen mit Erneuerungskräften einer Gesellschaft versucht, eine Gesellschaft zu revolutionieren. Wenn Sie es einfacher haben wollen, dann waren die 4 Jahre von 1917 bis 1921, höchstens 22, die einzige Phase in der Kunstgeschichte, die ich kenne seit der Renaissance, da war das nämlich auch so, aber nicht in so breitem Ausmaß, wo die Avantgarde zur Staatskunst werden konnte. Jetzt, was heißt das in Bezug auf die Mittel? Das ist eine interessante Angelegenheit, denn die Politisierung der Künste von Seiten des Staates vollzieht sich in der Regel ja anders. Es gibt dann eine ästhetische Doktrin, und von oben werden die Künstler auf diese Doktrin verpflichtet, wie im Nationalsozialismus oder wie später im Stalinismus. Und nun war das Interessante, der russische Konstruktivismus ist außerordentlich interessant, weil sein gesellschaftspolitisches Engagement zweifellos kommunistisch, revolutionär, proletarisch orientiert und so weiter, mit der ganzen Kampfrhetorik des Proletkultes, nichtsdestotrotz eine Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse betrieben hat mittels autonomer Kunst. Das muss man verstehen, das ist nicht einfach zu verstehen. Ich möchte Ihnen das dann noch etwas genauer schildern. Sie finden nämlich in dieser Kunst, auch wenn die Künstler noch so glühende Kommunisten waren, von ihrer Ideologie her finden sie keine Kompromissbereitschaft, jetzt bereits autoritäre Heldenbildnisse zu malen. Das war ja gerade das Problem. Die Kunst war im Wesentlichen ungegenständlich. Sie versuchte, eine gesellschaftliche Alphabetisierung visuell zu erreichen, mit nicht figurativen Mitteln. Das heißt, mit dieser Art abstraktiver bildnerischer Elementargrammatik, die Kandinsky sich vorstellte als Weg zur ästhetischen Befreiung. Also das ist das Interessante. Alle diese Autoren, Lissitzky, Tatlin, Malevich, Majakowski und so weiter, waren glühende Sozialrevolutionäre, die ihre Kunst aber nicht benutzten oder missbrauchten, um ihre ideologischen Auffassungen zu malen. Und das ist das Interessante, diese ganze Kunst blieb in gewisser Weise ambivalent. In gewisser Weise. Es kommt auch auf die Autoren an, selbstverständlich. Und dann sagt man immer, ja, dann kam der Stalinismus, aber so einfach ist es nicht, denn es begann bereits 1921-22 unter Lenin und seinem Volkskommissar Lunacharsky gab es eine Gängelung der Avantgarden. Also lange bevor Stalin, oder lange, ich meine, es waren ja nur eine kurze Zeit, dann bis 1924-25 Stalin an die Macht kommt, aber trotzdem war es eine Zeit des Experimentierens seitens der Kunst, wo auch Lenin eben schon misstrauisch war, wie weit diese Künstler wirklich zuverlässig sein könnten. Und bereits bei Lenin bricht sich dann natürlich eine andere Auffassung Bahn, einer autoritär auf das Programm des Marxismus, Leninismus verpflichteten Illustrationskunst, ja, die natürlich keinerlei Autonomie mehr hat und eigentlich auch keinerlei künstlerisches Interesse, so wie das dann bei Stalin sichtbar geworden ist und bei jeder Art von solchen Personenkult. Also das beginnt bereits 1922. Wenn Ihnen das ganz deutlich sagen, wenn behauptet wird, erst unter Stalin setzt die große Repression ein, dann ist das gelogen. Das ist eine historische Lüge. Das setzt bereits unter Lenin ein, übrigens sehr früh, eben schon im späten 1921, in den ersten Versuchen einer Gängelung. Dann zieht sich das hin und im Grunde ist das Experiment dann 1930 gescheitert und man kann zu Recht sagen, mit dem Freitod von Majakowski wird eigentlich das historische Schicksal dieser Kunst besiegelt, oder es wird auch so ausgedrückt. Aber das Experiment bleibt interessant, weil es wirklich eine Utopie ist, im Sinne auch von Bloch, also ein überschießendes, ein Vorschein und etwas, was eben trotz aller Verpflichtung auf die revolutionären Ziele in der Kunst nie aufging. Also die Kunst war ein treibendes Moment in ganz anderer Richtung. Und da waren auch viele Experimente da, die extrem interessant gewesen sind, zum Beispiel auch Alphabetisierungskampagnen. Sie müssen ja wissen, aber da will ich Sie nicht langweilen mit historisch bekannten Dingen, aber vielleicht doch einiges herausstellen. Russland war damals zu 99% ein Land von Analphabeten, weil es ja auch zu 99% ein Land von Bauern waren, die ja gar nicht wussten, also das Lesen war, Schreiben war gar nicht notwendig. Und es gab ja nur diese wenigen Metropolen, ja, also zum Teil am Schwarzen Meer, Odessa, Kiew, Moskau, Petersburg und so weiter. Aber das ganze große Land war ja feudalistisch organisiert. Und nun wollte man also aus diesem alten Zarenreich ja eine revolutionäre Gemeinschaft, den sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat, herausbilden. Und dazu musste man die Leute agitieren. Man muss ihnen erstmal beibringen. Ich glaube, das dauerte einige Jahrzehnte, bis die Leute glaubten, dass es keinen Zaren mehr gibt. Irgendwo ein paar 10.000 Kilometer weiter, etwas übertrieben gesprochen. Und die Künstler haben mit großer Begeisterung versucht, zu Formen zu erfinden, wie jetzt eben durch Montageprinzipien ein gesellschaftliches Bewusstsein gefördert werden kann. Und da war der Film natürlich extrem wichtig, wenn Sie an diesen wirklich großartigen Panzerkreuzer Potjomkin denken von Eisenstein. Das ist ein typisches Beispiel. Also diese Art Montagekunst, das soll eigentlich nicht nur etwas ausdrücken, sondern das soll anleiten dazu, sich zu bilden an Kategorien, die durch Filmmontage bewerkstelligt werden. Und es gab eben Initiativen, wie man hat dann überlegt, wie kann man übrigens in einem Land extremster Ressourcenknappheit, das muss man auch dazu sagen, denn das kommunistische Russland wurde ja geschnitten vom Westen, ja, das ist klar, das wurde plötzlich ein Feind. Und wie man unter extremsten Ressourcenknappheiten jetzt die Leute erreicht, um sie zu agitieren. Dann ist man mit Zügen durchs Land gefahren, soweit das möglich war, also Filmzüge, ja, also hat Kino in Züge gepackt, ist in die Dörfer gefahren, hat dann runtergeklappt, Leinwände aufgestellt, hat Filme projiziert, der bäuerlichen Bevölkerung mit ihr geredet oder man hat Zugzeitungen realisiert. Da war Majakowski großartig beschäftigt. Man hat in Moskau die Zeitungen auf Züge geschrieben und gemalt und hat die Züge dann übers Land geschickt. Und hat, also visuelle Züge, ja, nicht nur, eben nicht nur Texte, weil ja die Leute nicht lesen konnten. Und ist dann von Dorf zu Dorf gefahren, um den Menschen die Nachrichten zu erläutern, die auf den Zügen auch gemalt und geschrieben waren. Das waren so Überlegungen, wie man so etwas eben macht, eine gesellschaftliche Erneuerung Denn die Oktoberrevolution war ja ein Betriebsunfall des westlichen Rationalismus, wenn ich das so sagen darf. Also die Kulturgeschichte ist manchmal schon in ihren Einzelheiten, ist es schon sehr spannend. Es war ja nicht geplant, dass es eine Oktoberrevolution geben sollte. Wissen Sie, wer weiß? Ich will nur mal kurz fragen, wer kennt, da braucht es kein großartiges historisches Wissen dazu, aber wer kennt die Pointe, wie kommt es eigentlich zur Oktoberrevolution? Wissen Sie das noch? Als Betriebsunfall der westlichen Politikplanung. Ist gut in Erinnerung zu rufen, wenn man heute so über Europa spricht. Es war nämlich auch Europapolitik damals. Damals hatte der deutsche Kaiser und seine Berater beschlossen, unter dem Druck der militärischen Verhältnisse zu überlegen, wie man die Ostfront schwächen könnte, weil es ja ein Zwei-Fronten-Krieg war, im Westen wie im Osten, und man wollte die Ostfront zum Einsturz bringen. Und hat dann überlegt und kam auf die Idee und sagt, wie man könnte eine Revolution anzetteln lassen, dann wären die mit sich beschäftigt und man könnte sich konzentrieren, im Westen gegen die Franzosen etc. zu kämpfen und den Krieg zu gewinnen. Also das war die deutsche Überlegung, die man soweit, ja, wenn man Strategiespiele überhaupt mag, ja, soweit akzeptieren kann. Und dann kam man auf die Idee und sagte, Moment mal, gab's da nicht, da gab's doch so Terroristen in Russland schon seit dem 19. Jahrhundert und Anarchisten und Anarchoterroristen. Und dann sagte man, Moment, die leben doch alle in der Schweiz, zum Beispiel im Jura, als übrigens interessant, Uhrenmacher-Gegend, dort lebte Bakunin, Nechayev, die waren steckbrieflich gesuchte europäische Terroristen und lebten in der Nachbargemeinde von Le Corbusier übrigens, zu der damaligen Zeit. Und dann sagt man, aber es gibt doch, ja, die sind aber zu unberechenbar, das sind ja eben als Anarchisten, kann man die schlecht jetzt vom Kaiserreich eigentlich nach Osten schicken und sagen, baut uns die Ostfront ab, ne? Das geht nicht. Aber plötzlich fiel ein, meint, da gibt es doch einen viel besseren, der Herr, wie heißt er schon, Ulyanov, wo ist eigentlich Herr Ulyanov, ja? Der also 1905 schon große Karriere machte und dann immer als Opponent sagt, ach, der Ulyanov, der sitzt in Zürich. Was macht er eigentlich in Zürich, der Herr Lenin? Ach, er sitzt in der Zentralbibliothek und liest Hegels Logik. Stimmt, also ich erzähle Ihnen keine Märchen, ja? Er sitzt in der Zentralbibliothek in Zürich und liest Hegels Logik. Später wurde gefragt, wieso er das eigentlich gemacht hat, und hat die merkwürdige Antwort gegeben, um das Instrumentarium für das Machen der Revolution zu lernen, anhand von Hegels Logik. Also da müsste man mal Philosophieprofessoren fragen, wie das geht. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Im Übrigen hat er an der Gasse gewohnt, wo das Cabaret Voltaire war. Das ist interessant, es gibt ja dann auch Berichte dazu, 1916 in Zürich, in welchen Cafés hätten sich die Exilintellektuellen treffen können, also Lenin einerseits, die Dadaisten zweiterseits und James Joyce dritterseits, die ja alle wirklich im selben Gebiet in Zürich lebten damals und ganz unterschiedliche Dinge anstrebten aufgrund dieser Situation. Also kurzum, man hat dann Lenin kontaktiert und hat Folgendes gesagt: Sammle deine Genossen, wenn du einverstanden bist, wir garantieren dir eine freie Durchfahrt durchs Deutsche Reich nach Petersburg. Und man hat das gemacht, es wurde ein Zug bereitgestellt, der wurde versiegelt und ist durchs Deutsche Reich geleitet worden, ohne dass man ihn öffnete. Also einen gesuchten Staatsfeind mit seiner Truppe hat man durch Deutschland gefahren im Zug und hat sie in Petersburg ausgeladen und plötzlich gab es die Oktoberrevolution, die natürlich ein Staatsstreich war im Übrigen und keine Revolution. Also List der Geschichte, das Kalkül ist dann nicht aufgegangen oder nur zur Hälfte. Auf jeden Fall wurde dann Russland natürlich sofort isoliert, als man sah, dass der Lenin wirklich aus Hegels Dialektik offenbar etwas gelernt hat, was keiner vor ihm lernte, nämlich wie man eine Revolution oder einen Staatsstreich organisiert. Und man hatte ein anderes Problem. Und deshalb, also so aus dieser Situation einer Zufälligkeit, ergab sich dann für viele Künstler, dass das ein interessantes Umfeld wäre. Und tatsächlich ist ja extrem viel in extrem weniger Zeit eigentlich entworfen worden und wenig natürlich gebaut. Unter anderem spielte das eine ganz große Rolle, dieses Denkmal von Tatlin. Das ist nämlich ein Denkmalsentwurf für die dritte oder für die drei internationalen, was das ist, will ich Ihnen jetzt nicht erläutern, sonst verlieren wir zu viel Zeit, also Organisationsetappen der internationalen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Und das wäre eben ein Denkmal gewesen und Tatlin hat das ganz bewusst angelegt als eine Replik auf den Eiffelturm. Also, für ihn war es gleichzeitig auch Übergang der Malerei zur Architektur. Und das Interessante ist eben dieses Denkmal, das hätte 400 Meter hoch sein sollen und es hätte einen Nutzen gehabt. Das war eben der Unterschied, der behauptete zu La Tour Eiffel. Es gibt hier nämlich verschiedene, das sieht man hier oben besser, mal schauen. Es ist dann nur ein Modell gebaut worden, das hätte ich Ihnen auch zeigen können. Es gibt eine Entwurfszeichnung. Und das Interessante ist jetzt, dass das statische Element der Konstruktion wird jetzt nach außen verlegt, und zwar nicht vertikal, sondern als Spirale. Also das war bereits eine politische Ikonografie in der Architektur durch Tatlin, der gesagt hat, La Tour Eiffel ist statisch, typisch, Bürgertum, keine Evolution, nur Behauptung der Achse der Macht. Deshalb machen wir das als Spirale, eine Spirale, die sich unabgrenzbar nach oben windet. Und dieses ganze Konstruktionsprinzip, was ja sonst innen ist, an dem etwas aufgehängt ist oder wird nach außen verlegt und im Inneren gibt es Räume, ein Würfel, eine Pyramide, einen Zylinder und eine Kugel. Und diese Gebäude, also das Ganze hätte als Gebäude dienen sollen, hier mit dem Zentrum, der Zentrale der Partei, dem Parlament, der Verwaltung, aber auch Kinos, Projektionsräume und oben ein Restaurant. Und diese Gebäudeteile wären drehbar gewesen, die hätten sich um sich selber drehen sollen. Also so war das geplant, und zwar in einem bestimmten Rhythmus, hier einmal im Jahr um sich, hier einmal im Monat, einmal im Tag und einmal in der Stunde. Ja? So, als die verschiedenen Gebäudeteile, oben Aussichtsturm mit Restaurant. Also dieses Denkmal wäre ein Denkmal gewesen, das es auf praktische Dinge angelegt hat. Das war eine Kritik. Erstens nicht statisch, sondern Spirale, Evolution, also auch biologische Evolution, Unabgeschlossenes. Dann Nutzorientierung. Und das Dritte ist ein Gesellschaftszentrum. Ein Gesellschaftszentrum, das jetzt transparent ist. Ja? Also das, wo man sagte, Massen für Massen gemachte Architektur, die durch die Massen selber angeeignet wird. Das ist das Prinzip des Konstruktivismus. Ich werde Ihnen das gleich noch begrifflich erläutern. Sie werden es aber sehr leicht verstehen. Ich möchte Ihnen aber einen kleinen Textpassage vorlesen aus einem Buch von Ilja Ehrenburg, der 1922 ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat. Ehrenburg war ja ein hochkarätiger, sehr populärer Schriftsteller. Und er hat 1922 ein Buch geschrieben, wo er Prinzipien der neuen Ästhetik in einer sehr bildhaft einprägsamen Weise schildert. Das Buch heißt Und sie bewegt sich doch. 1922. Und sie bewegt sich doch. Ich lese Folgendes zu Tatlins Projekt aus diesem Buch, 1922. In unseren, also jetzt in späteren Übersetzungen natürlich, in unserem träumerischen Zustand aber waren wir nach Tatlins Projekt für ein Denkmal der Dritten Internationale verfallen, nicht ohne Grund, und zwar: Auf den Ruinen des kaiserlichen St. Petersburg hat der hemdsärmelige weißblonde Prophet, dem Aussehen nach ein Fabrikarbeiter, ein klares Ziel erreicht. Es beginnt die neue Architektur. Neue Architektur ist dann groß gedruckt im Buch. Das ist so wie ein, das Buch ist auch typografisch so gemacht. Damit hat auch Majakowski argumentiert, so wie wenn es blinken würde. Ja? Also einprägsame Typografie. Überhaupt ist die ganze neue Typografie des Konstruktivismus ein extrem interessantes Beispiel, bis hin zur Buchgestaltung bei Ilja Ehrenburg, aber auch vor allem bei Majakowski in der Kurzgedichtform. Es gab nämlich eine interessante Angelegenheit. Die russischen Avantgardisten waren alle, und jetzt werden Sie staunen oder auch nicht, je nachdem, die waren alle vollkommen begeisterte am USA-Liebhaber. Die liebten die US-amerikanische Kultur, vielleicht wegen Dingen, weshalb andere sie ablehnen, aber die waren begeistert von den Werbekürzeln zum Beispiel. Also eine einfache, eine banale, eine primitive Kultur, die über simple Logos funktioniert, die bildreich ist, die knapp ist, die kurz ist. Und gerade Majakowski hatte ja Lobeshymnen auf die USA geschrieben, auf diese US-amerikanische Kultur. Ja, weshalb? Weil die US-amerikanische Kultur, wie ich Ihnen ja schon erläutert habe, eben von Anfang an auch eine technisch mediatisierte war. Und das war genau das, was man wollte damals, als Möglichkeiten, etwas auszudrücken. Drei Wortgedichte, die einprägsam etwas erläutern. Also durchaus eine frühe Pop-Art, wenn Sie so wollen. Nur hat man der Pop-Art damals im Proletkult gesagt, proletarische Kultur. Aber es ging um Pop-Art-Prinzipien. Einprägsame, massenwirksame, Werbeslogans, die man einsetzen konnte für die Beförderung des revolutionären Bewusstseins. Eine grelle, schreiende Bildmontage, einprägsam, wie bei Prinzenkreuz Potjomkin, aber auch Typografie. Die ganze neue Typografie des 20. Jahrhunderts ist in wenigen Jahren im revolutionären Russland erfunden worden, mit Slogans, Farbgestaltung, kurzen Texten, schreienden Bildmontageformen, mit der Auffassung, dass der moderne Mensch innerhalb einer Fahrt mit der U-Bahn oder der Tram in zwei Stationen jeden Morgen soll eine Zeitung lesen können, die ihn über das Wesentliche informiert und zur Not sogar halb analphabetisch funktioniert, einfach durch die visuelle Montage. Also was gibt es Neues? Quasi die Zeitung in kategorialen Slogans in 5 Minuten erfunden, jeden Morgen neu. Das war revolutionäre Typografie, von Lissitzky erfunden, von Majakowski ausprobierten Bildmontagen und so weiter. Sie wissen, was daraus geworden ist, ja. Das ist immer wieder auch eine Ironie diesmal der Geschichte, keine List der Geschichte, sondern nur eine Ironie der Geschichte, die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat die klassische kommunistische Typografie, wie sie Lissitzky und Majakowski für das revolutionäre Russland erfunden haben. Ja? Und Sie sehen, man kann das natürlich auf andere Zwecke einsetzen. Es ist halt dann doch eine Frage des Inhalts und nicht der Form. Aber das wäre die Form, wie man sich vorstellte, damals 1917, und genauso wird die Zeitung ja benutzt, ja, 5 Minuten durchblättern und dann das Gefühl haben, dass man informiert sei, was in dem Falle nicht stimmt, weil ja jeden Tag dasselbe drin steht, aber das ist eben eine Frage des Inhalts und das dachte man damals anders machen zu wollen. Gut, also auch bis hin zur Buchgestaltung, so dieses Grelle, ja, das bewusst Übertriebene, nicht die noble bürgerliche Zurückhaltung, also nicht diese Bleiwüsten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und so weiter, nicht der hermeneutische Diskurs des Textes, sondern eingreifende Montagen über Bilderklärungen. Ich erinnere kurz an seine, also Tatlins Verdienste, mitten in der Epidemie von Gipskretin, also Gipskretinen, Gipsidioten, die auf obrigkeitliches Geheiß auf unseren Plätzen angesiedelt werden, dank Regen und Wind nur provisorisch, rief er knapp und klar, basta ihr Schnurrbärtigen, hört auf, euch mit Puppen abzuplagen. Erstens haben diese Onkel in einer modernen Stadt kein Wohnrecht, zweitens ist die neue Bildhauerei gleich Architektur, drittens ein bisschen Ideologie, krepiert jetzt das Individuelle und ein Denkmal ist für eine Epoche, eine Bewegung, ein Ereignis zu errichten, nicht aber für einen bestimmten so und so. Viertens heißt unser Wort Utilitarismus, also Nützlichkeitsprinzip, wenn schon etwas aufstellen, dann nicht nur für die Katz, sondern mit Nutzen. Also hier haben Sie auch noch so einen Wortlaut, der damals die Leute ja begeistert hat. Also der etwas ausdrückt. Nicht die Bevölkerung begeistert, sondern die Intellektuellen. Weiter die Formen. Die Dynamik der Gegenwart ist in einer verblüffenden Spirale ausgedrückt. Schließlich das Material neben dem Eisen, das bereits Eingang in den Architekturalltag gefunden hat, verwegenes Glas, was kein Trick ist, sondern praktische Voraussicht. Heute gibt es das Denkmal als Modell und morgen wird der Leser dieses Buches über den Futuristen Ehrenburg im Glaskabinett des zum Glück nicht durchsichtigen Glasbaus kichern. Das Modell von Tatlins Denkmal beträgt etwa 25 Meter, wenn das Original steht, wird es gegen 400 Meter hoch sein. Klammert der Eiffelturm 300. Man sieht schon auch hier natürlich die Steigerungsform, ja, die Magie der Überbietung, noch höher, noch höher, noch höher. Zwei Zylinder, eine rotierende Pyramide, Glas, rundherum eine Eisenspirale. In den Glasformen drin gigantische Säle, Konferenzen, Redaktionen, eine riesige Thermosflasche. Brennstoffeinsparung im Winter, im Juli kommen auch die heißesten Debatten ungeschoren davon. Das sind flüchtig dahergeschwatzt die Hauptzüge von Tatlins Denkmal. Überzeugt hat es viele Ingenieure und wenig Architekten. Auf der Ausstellung im Haus der Gewerkschaften verbreitet es hauptsächlich Angst und Gelächter. Die meisten Kommunisten bevorzugen entschieden Marx und Gipsbart. Konzession an die Gegenwart sind die Locken des assyrischen Barbiers. Also dann kommt natürlich auch der Hinweis auf diese Kunst in die Produktion. Das heißt jetzt Kunst als eine Kraft der Transformation der Industrie. Und man sah, also nicht nur mit Ehrenburg, sondern man sah den Künstler in der industriellen Produktion. Man sah den Künstler mit seinem Fantasiereichtum als materiellen Lebensgestalter und nicht als Symbolproduzenten. Das ist vielleicht das Entscheidende, das Wichtigste. Und deshalb eignet sich dafür der Konstruktivismus auch als Stil. Jetzt ist das Interessante, der Begriff Konstruktivismus ist dann eine Kennzeichnung geworden, verschiedener Bewegungen, auch international. Aber die Worterklärung ist durch Tatlin selber initiiert worden. Und zwar im Hinblick auf die kubistische Malerei. Das ist ein Bild von Pablo Picasso mit Collageteilen 1914, also der sogenannte synthetische Kubismus, da wo auch Realitätsfragmente selber im Bild verwendet wurden. Da gab es ja auch schon den ganzen Diskurs der Täuschungen, Georges Braque zum Beispiel, der ja übrigens gelernter Dekorationsmaler war von seinem Beruf her, keine Künstlerausbildung gemacht hat oder nur formal, um sich dem Armeedienst zu entziehen, hat ja dann Bilder gemalt, wo einzelne Teile so aussehen, als ob sie Realitätsfragmente wären. Und wenn man hingeht, sieht man, dass sie gemalte Vortäuschungen sind von Realitätsfragmenten, die Bildteile vortäuschen. Also Täuschung auf dritter Stufe. Aber der Täuschungseffekt ist nicht der entscheidende. Also Tatlin, der damals als Tänzer in Paris gearbeitet hat, hatte Kontakt zu Picasso. Und vor allem in der Phase, wo er eben solche Werke gemacht hat, oder auch vor allem diese wunderbaren, also vielleicht mit von den radikalsten Skulpturen des 20. Jahrhunderts, das ist ganz klein, ja, so von Picasso, und das sieht man hier nicht durch die Vergrößerung. Picasso hat 1913, 1914 eine ganze Reihe solcher schnell geformter, skulpturaler Grundsituationen geschaffen, die er auch Skulpturen nannte, hier von 1914, und bezogen auf diese. Das war Tatlins Initialerleben. Er ging dann wieder nach Petersburg und dort hat er so Konterreliefs, wie er sie nannte, geschaffen. Das waren eigentlich Assemblagen, hätte man später gesagt, von Materialteilen, die er so in Raumecken gehängt hat. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme davon. Es sind auch fast nur Rekonstruktionen oder sind ausschließlich Rekonstruktionen zugänglich. Also solche Objekte, die im Raum in die dritte Dimension hinausgreifen, ursprünglich Bilder, Umsteigestationen ins Dreidimensionale oder eben, was Tatlin sagte, von der Malerei zur Architektur. Und diesen Reliefs gab Tatlin einen Gattungstitel, nämlich Konstruktion. Also Konstruktion, das war für ihn das, was entsteht, wenn die Kunst sich als Verfahren auf die Elemente bezieht, aus denen sie bestehen soll. Und das ist ein entscheidender Gesichtspunkt. Construere, wissen Sie, im Lateinischen heißt aufbauen, errichten, in Verbindung bringen. Also Verbindungskunst ist wahrscheinlich das Naheliegendste. Und man kann es eben so definieren, dass man sagt, Konstruktivismus ist ein Gestaltungsprinzip, das die Form aus jederzeit wahrnehmbaren und kontrollierbaren Elementen bildet, die durch diese Form eine definierbare Beziehung bekommen. Das heißt, für Konstruktivismus ist typisch, dass jederzeit ein Rekurs erfolgen kann auf die Elemente, aus denen das Kunstwerk gebildet wird. Wenn Sie so wollen, mit einer späteren Analogie steckt hier ein Minimal Art Prinzip drin. Dort können Sie auch immer auf die konkrete elementare Werkgestalt zurückgehen. Ja? Aber meistens sind es dort reine Formen, hier sind es Montagen. Also Konstruktivismus ist eine Gattung, also ein künstlerisches Verfahren, das eben das Bild als jederzeit aus den Elementen gefertigt erscheinen lässt, aus denen seine Form besteht. Das heißt, die Wahrnehmung kann bis ins Letzte die Konstruktionsprinzipien, die Bauprinzipien nachzeichnen. Das hat man dann verbunden mit dem Projekt der Abstraktionen, das heißt eben immer reinerer Formen. Und nun gibt es insgesamt drei. Ich hätte damit auch beginnen können, aber ich wollte das heute ausnahmsweise anders aufziehen, aber Sie können sich ja entsprechend notieren. Der europäische Konstruktivismus besteht damals eben beginnend mit den Russen eigentlich aus drei Bemühungen oder drei Teilen. Das erste ist der ästhetische Konstruktivismus der Sowjetunion von 1917 bis 1922, 1925. Das zweite ist der Style, De Stijl in Holland mit Mondrian und so weiter, seit 1917, also 1917 gegründet. Und das dritte ist dann das Bauhaus. Und ich werde in dieser Reihenfolge Ihnen diese drei Initiativen hier vorstellen und beschreiben. Das sind drei Ausprägungen des europäischen Konstruktivismus. Und es gibt natürlich zahlreiche personelle Beziehungen. Zum Beispiel schon unter dem Druck der Verhältnisse wandern ja russische Künstler und Intellektuelle aus ab 1921. L. Lissitzky zum Beispiel arbeitet in Deutschland, in Hannover und dann mit dem Bauhaus. Das Bauhaus selber gibt ab 1923 eine Buchreihe heraus. wo zum Beispiel Lissitzky ein Buch schreibt, wo ein Buch von Malevich erscheint, wo aber auch ein Buch von Thea van Duisburg und Piet Mondrian erscheint. Das Bauhaus ist dann so etwas wie eine Zusammenführung der Kräfte in Westeuropa mit vielen Rivalitäten und Überlagerungen auch zum holländischen Destyle und so weiter. Also das ist die zeitliche und sachliche Konzeption, der es eben immer um das Problem der Erneuerung der Kultur geht. In Russland dachte man, dass man am weitesten an der Quelle sich befindet, nämlich an der Quelle der gesellschaftlichen Erneuerung, wohingegen Destyle eine viel eher philosophische Richtung war und das Bauhaus dann ja eine Organisation tatsächlich zur Künstlerausbildung, wo es dann so schien, dass die Künstler sich erst um die Revolutionierung der Gesellschaft kümmern müssten. Also das ist eine viel indirektere Situation. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Plötzlichkeit, mit der aus dem alten Zarenreich eine revolutionierte Gesellschaft hätte werden sollen, dass das eine derartige Beschleunigung ergab, dass hier das für die Künstler eine wie ein Experimentiersaal war, die ganze Gesellschaft ein Laboratorium für künstlerische Experimente. So muss man das tatsächlich sehen. Eben durch diese Indirektheit einer unabsichtlich wirkenden Politik wurde plötzlich eine Situation geschaffen, die man hier viel indirekter eigentlich nur angehen konnte. Und das war natürlich für alle Betroffenen überraschend, also auch für die Akteure selber. Und vor allem auch für die Künstler und Intellektuellen und insbesondere für die Kommunisten im Übrigen, weil es ja ausgefeilte Schriften gab von Karl Marx über die europäischen Perspektiven. Und dort gab es ein Land, von dem er sicher war, dass nie eine sozialistische Revolution wird stattfinden können in Europa. Und das war Russland. Aus der Sicht von Karl Marx hat er gesagt, das bleibt eine asiatische Despotie. Das ist unmöglich, dort Sozialismus einzuführen. Und genau dort gab es dann eine Beschleunigung, die, ob jetzt das in die Richtung führt oder in eine andere, soll nicht unser Thema sein, aber die auf jeden Fall alle überrascht hat und die plötzlich eine Bühne öffnet für künstlerisches Agieren in einer Weise, wie das sonst überhaupt nicht möglich war. Also entschuldigen Sie, wenn ich mich wiederhole, aber diese Situation ist so besonders, dass man versuchen muss, sie wirklich zu formulieren. Das ist nicht so, dass... Also man hatte hier, das Bauhaus war dann wieder eine Kunstausbildung, die die Künstler progressiv formt, weit über den Horizont der Gesellschaft hinaus, so dass man dann hofft, durch die Innovationsleistung der Künstler könne sich die Gesellschaft erneuern. Ja? Bei Destyle in Holland ganz ähnlich, nur viel radikaler noch gedacht, in einem philosophischen Sinne, wo mit Mondrian die neue Gestaltung, der Neoplastizismus oder die neue Sozialskulptur dann weit in der Zukunft liegt. Aber überall gab es schon Künstlervereinigungen, aber in der Sowjetunion, also in Russland, Sowjetunion, gab es plötzlich eine vollkommen neue Situation, wo eben nicht jetzt die Künstler, also die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, sondern die gingen jetzt in diese Gesellschaft und begannen, die Kunst dort in einer revolutionären Gesellschaft zu organisieren. Erst da gab es dann die modernen Kunstinstitutionen, die Werkstätten, die Laboratorien, das Institut für Film und Kinematografie, für Design für und so weiter. Also, dass in dieser Gesellschaft die Kunstakademien gegründet wurden, künstlerische Laboratorien zur Stützung einer sich revolutionierenden Gesellschaft. Und das ist eine vollkommen andere Situation, weil nämlich seit es in Europa Kunstausbildung gibt, ja, also seit 1561 in Florenz, war es immer so, dass die Künstler in diesen Sonderbereich der Kunstinstitution abgezogen wurden und dort einübten, was ihre Gestaltungsaufgabe in der Gesellschaft sein sollte. Immer. Ja? Meinetwegen bis zur Kunsthochschule für Medien heute. Könnte ja sein, dass es auch dieses Modell ist. Weiß ich nicht, will ich nicht behaupten. Aber 5 Jahre gab es eine vollkommen andere Situation, wo nämlich plötzlich die Kunstinstitutionen gar nicht interessant waren, sondern wo die Künstler eine Chance hatten. Tadlin hat vorgeschlagen, ein Denkmal zu bauen als Nutzgebäude, übrigens am Ufer der Moskwa in Moskau. Ja? Also dieses 400-Meter-Ding. Es gibt auch Fotomontagen, wie das ausgesehen hätte. Also plötzlich dachte man, man kann sofort etwas machen, man kann sofort die progressivste Kunst realisieren. Man kann sofort neue Zusammenhänge erfinden. Es ging auch gar nicht um den Diskurs zwischen freier und angewandter Kunst. Es war alles so dazwischen. Man wollte überhaupt nicht eine Kunst um der Kunst willen. Also das war ein fünfjähriger Traum mit einem dann etwas harten Aufwachen in der Realität. Aber es gab einmal diese Situation. Die ist qualitativ wirklich verschieden von allen anderen Situationen. Das ist, wie gesagt, eine List der Geschichte, ein Zufall der Geschichte, die plötzlich dass die ganze Gesellschaftserneuerung eröffnete als ein Laboratorium für künstlerische Experimente. Also so gerüstet war dann Tatlin eben aus Paris zurückgekommen. Und etwas Zweites war ganz wichtig, und das geht jetzt in den Kern auch der politischen Auseinandersetzung, dann die Kunstkonzeption von Kasimir Malevich. Ich mache das aber ganz kurz mit Verweis, vielleicht hat sich das auch schon jetzt eigentlich rumgesprochen, weil auch die Schriften gut aufbereitet sind. Sondern Malevich, der eine ähnliche Richtung verfolgte. Man kann das im weitesten Sinne auch als Konstruktivismus bezeichnen, aber Malevich wollte eine eigene Bezeichnung. Suprematismus hat er das genannt in seiner Kunst. Im Übrigen war es natürlich klar, dass die Künstler nicht immer alle am selben Strick zogen. Zum Beispiel Malevich und Tatlin hatten sich gehasst. Also es war wie wohl Genossen und Kunsterneuerer, aber es gibt dann auch immer noch die individuellen Idiosynkrasien, ja. Also nur damit das nicht so verharmlost werden soll. Suprematismus nannte er seine Kunst und die hatte einen Durchlauf, wie viele, durch die Stile der damaligen Zeit. Hier sieht man sehr schön das Expressive, ja, das Expressionistische um 1910. Dann die ganze Aneignung, nochmal expressionistisch, der Landschaft, der Natur durch die Rhythmisierung der Farben. Ab und zu kommt etwas Futuristisches rein, aber mehr noch eigentlich um 1911 der Kubismus. Also es ist ein wunderbares Beispiel, ein Bild von Malevich, Einbringen der Ernte 1911, wo er eine folkloristische Szene oder eine Szene des Landlebens eigentlich in einer kubischen Weise zeigt, so natürlich mit Blick auf Fernand Léger, ja, die mechanischen Elemente oder einen radikalisierten Cézanne, die Natur in ihren Grundformen, und das eigentlich Hybridbilder sind. Und das Interessante ist eben, in Bezug auf die Thematik, hier auch wieder ein Motiv, gegenständlich lesbar, noch folkloristisch in letzter Instanz. Also die Bauersfrau von 1912, das ist am erstes nächstes, entschuldigen Sie schnell. Ja, hier, das wollte ich Ihnen zeigen, die Holzfäller. Also noch anschaulich, aber schon verformt im Sinne einer autonomen Malerei. Nun ist das Interessante an Malevich, dass er also diesen Durchlauf macht, ganz typisch wie viele andere auch, durch die damaligen Stilinnovationen, um einen anderen Ort im Grunde zu finden für seine Kunst. Das ist ein Bild, das ich extrem bezeichnend finde für das, was Malevich getan hat, Bauersfrau 1912, das ist in der Technik, merkt man das, durch den Expressionismus hindurchgegangen, früher durch den Impressionismus, aber auch durch den Kubismus, und ist trotzdem noch ein Folklorebild. Und interessanterweise ist Malevich ja auch jemand, der vom Lande kommt und der dann später ja eben seinen Suprematismus entwickelt hat, nämlich die Kraft reiner Anschauung, nicht gegenständlicher Formen. Suprematie ist ein Wort, das heißt ja nur Überlegenheit. Ja? Also für ihn war Suprematismus die Anschauung reiner Formen der Natur. Und das Interessante ist, er verstand seine universalen Gestaltungsmittel, also Quadrat, Kreis und so weiter, und die Farbigkeiten eben nicht als hermetische Abstraktionen, sondern als neue Naturanschauung. Es gibt bei Malevich diese zwei Seiten, und auch das möchte ich bedenken, das ist auch ein Pop-Art-Phänomen früher Zeit im Konstruktivismus, nämlich abstraktive Bildprozesse im Sinne der Zersetzung des Figurativen, aber eben nicht einfach im Sinne einer Geometrie oder einer Abstraktion, sondern einer Konkretion, nämlich die universalen Prinzipien der Natur deutlich zu machen. Und für Malevich war nötig eine neue Naturanschauung, wo er sagt, das ist nicht mehr der einzelne Gegenstand, sondern es geht um die Energie, die Natur als Energie. Und deshalb schreibt er dann auch seine Texte, die 1926 in diesem wirklich fantastisch geschriebenen Buch erscheinen von ihm, die gegenstandslose Welt. die gegenstandslose Welt, die Welt selber als gegenstandslose, das heißt als reines energetisches Feld. Diese energetischen Felder zu spüren, das ist sein Anliegen, und so kommt er im Durchlauf durch die Avantgarde eigentlich zu einem neuen Prinzip der Naturanschauung, was die westliche Avantgarde gar nicht mehr wollte. Und er benutzt dann alle Stilinnovationen, zum Beispiel den analytischen Kubismus, hier auch mit den Kombinationen der Elemente, den Buchstaben, der Schrift und so weiter, wie das ja von Braque und Picasso gemacht worden ist, um hier Thema Frau an der Plakatsäule von 1914, also auch schon urban zu schildern, ein neues Wahrnehmungsagglomerat durch solche Bildmontagen, auch durch Brechen der Illusion im Sinne der Raumtiefe, das Zusammenführen von verschiedenem Material, auch schon einer neuen Alltagsikonografie, bis dann eben um 1915 diese eigentlichen Dinge entstehen. Sie können eine genealogische Reihe machen, wo Sie dann sehen, dass hier auch Farbfelder eingeführt werden. Und diese Farbfelder, das war für Malevich die Erfahrung der neuen gegenstandslosen Natur, also im Sinne des Suprematismus, die neue Kunst, eine neue Naturanschauung. Ich zitiere eine kurze Passage: Der Wesensinhalt des Suprematismus ist die Ganzheit gegenstandsloser, naturbedingter Erregungen ohne Ziel und ohne irgendwelche Zweckbestimmungen. Doch das bedeutet nicht, dass das gegenstandslose Wirken nicht auch Formen für die Allgemeinheit finden wird. Im Gegenteil, die suprematistische Gegenstandslosigkeit ermöglicht gigantische Schöpfungen. Also man könnte sagen, Entrümpelung der Welt, Entgegenständlichung der Welt, um die Energiezustände im Fließen als Erregungsmomente zu empfinden. Und das ist natürlich eine Abstraktion, aber bei Malevich zugleich eine Konkretion, ja, weil es ihm eben nicht mehr um das Gegenständliche geht. Es gibt uns auch schöne Erzählungen in Bezug auf die Herkunft, weil Malevich sagt, als Junge wusste ich überhaupt nicht, dass es Malerei gibt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber, und dann beschreibt er so, ob es das wahr ist oder gut erfunden, ist ja auch egal, sagt der Blick aus seinem Zimmer über die Dächer, plötzlich sieht er die Wiese oder das Dach als reine Farbflächen, so wie er sie dann gemalt hat, ja, so die verzogenen Rechtecke, ja, die also nicht auf geometrischer Spekulation beruhen, sondern auf seiner Anschauung selber, sagt, ich habe plötzlich eine Naturanschauung empfunden, die sich eben nicht im Einzelnen wiederfindet, sondern die allgemeine Erregung der Natur. Also im Grunde die ganzen neuen Techniken auch in Zusammenhang bringt mit einem neuen Prinzip von Natur. Und das stellt er dann dar in dieser Serie, berühmten Serien der suprematistischen Gemälde, von denen viele sich übrigens im Stedelijk Museum in Amsterdam befinden. Übrigens ist das heute auch umstritten in Bezug auf die Rückgabeproblematik, denn Malevich hat ja Folgendes gemacht. Er ist in den 20er Jahren, hat er ja auch am Bauhaus gearbeitet und eben in Amsterdam. Er hat seine ganzen Bilder in den Westen gebracht und hat sie hier gelassen, ohne ganz klare Regelung. Übrigens auch sein Buchmanuskript an Gegenstandslose Welt ist dann zurückgekehrt nach Russland oder in die Sowjetunion und hat dann eigentlich nie mehr Zugriff gehabt auf seine Bilder und ist ja dann auch ins Abseits gestellt worden, hat dann weitergemalt zwar, aber wie gesagt, da gibt es also auch eine bestimmte Trennung. Also auch das ist noch ein Problem dieser ganzen Exilsituation, die verbunden ist mit dem Schicksal der künstlerischen Intelligenz in der damaligen Zeit. Also Malevich hat sich extrem begeistert an der Konkretheit des Ungegenständlichen. Ich sage Ihnen das deshalb, weil man das verstehen muss. Das sind ja keine Dogmen, dass man keine Gegenständlichkeiten malen darf, sondern die Begeisterung dann auch bis hin zur philosophischen Rigidität der Ausdrucksform hat eben damit zu tun, dass diese Konstruktivisten an der Natur etwas anderes empfinden, als früher andere Menschen empfunden haben. Es ist durchaus auch Empfindungskunst. Und das berühmte schwarze Rechteck oder schwarze Quadrat, das sehen Sie hier natürlich integriert, ja, jetzt mit anderen Formen, das hat etwas Schwebendes. Tatsächlich hatte ja Malevich bereits eine so orbitale Utopie entworfen in der gegenstandslosen Welt. Das heißt, er hat die Schwerkraft gehasst, in gewisser Weise, dass man gebunden ist an die Erde. Er wollte durch den Weltraum schweben, er wollte eigentlich alles quasi so sehen, wie es dezentriert schwebt. Und die Bilder sind wunderbare Beispiele einer solchen Dezentrierung. Und jetzt kommt Folgendes, wenn man sagt, das Schwarze, Sie kennen das schwarze Rechteck, ich wollte es nicht nochmal zeigen. Man darf bestimmte Bilder einfach nicht mehr zeigen, sondern man muss anspielen darauf, Und sonst stellen Sie sich einfach ein schwarzes Rechteck vor, das dürfte ja möglich sein, es kommt ja auf selber raus. Der Witz ist jetzt folgender. Malevich beschrieb diese Bildanstrengungen um 1915, er behauptete schon 1913, aber egal, 1915 wird überprüfbarerweise das schwarze Rechteck als schwarzes Quadrat ausgestellt in Petrograd, in einer Futuristengruppenausstellung. Es hängt übrigens in einer Ecke oben schräg, ja, das ist auch interessant. Die erste Ausstellung des schwarzen Quadrats, das Bild hängt schräg in einer Wandecke und nicht an der Wand selber, also es greift in den Raum aus. Er hat das als Null-Ikone bezeichnet. Brillanter Ausdruck. Ikone tatsächlich, weil er meint, es gibt Naturreligiosität und bei seinen Bildern Suprematismus ist eine religiöse Erfahrung natürlicher Kraft. Aber eben in einem sehr nicht, sehr gegenstandslosen Sinn als Bezugnahme auf die Energie. Und als eine Null-Ikone deshalb, weil jede Bedeutungszuschreibung landet immer wieder beim Problem, dass es dort keine festgesetzte Bedeutung gibt, dieses Schwarz. Sondern es gibt eine Empfindung, die strahlt und die geht dann weiter, die führt die Menschen auch irgendwo hin. Übrigens sehe ich hier Mark Rothkos Bilder sehr nahe an einer solchen Auffassung. Nur nebenbei gesagt, auch wenn Rothko natürlich mit Suprematismus und Malevich nichts am Hut hat, nichts Explizites, aber so dieses Bild, das selber als Energiemedium wirkt, das die ganzen subjektiven Prozesse fließen lässt, so dass ein Innewerten der subjektiven Wahrnehmung, also Selbstwahrnehmung, sofort den Bezug zum Bild unterbricht. Das ist ja das, was passiert, wenn ich vor einem solchen Bild meditiere und ich unterbreche die Meditation durch ein plötzliches Gewahrwerden. Was tue ich denn hier? Was bildet sich in meinem Kopf? Was baut sich auf als Wahrnehmungsform dieses Bildes? Dann merke ich, ich lande immer wieder bei der Gegenständlichkeit des Bildes, das dann ein ungegenständliches Motiv zeigt. Und ich bin permanent befragt, was passiert hier als bedeutungssetzender Prozess. Das heißt, diese suprematistische Malerei setzt nicht ein Bild als wie immer verklausulierte Aussage einem Betrachter gegenüber, wo der Betrachter dann versucht, diese im Bild zugrunde gelegte und irgendwie verborgene Bedeutung herauszufinden. Man dekodiert oder dechiffriert dieses Bild nicht, sondern man empfindet es. Es ist eine körperliche, leibliche, physische Empfindung und das Bild selber ist nichts anderes als ein Medium der Inbezugsetzung der Bildfindung des Künstlers mit der Bildwirkung des physikalischen Bildes im Hinblick auf ein Vorstellungsbild des Betrachters. Man hat im Deutschen leider nur immer Bild, aber das ist ja unterschieden. Der Künstler hat einen Entwurf, er hat ein Bild, ja, Image mit Französisch, das er als etwas realisiert, gemalt, dem sagt man im Französisch Peinture, und dann gibt es ein physikalisches Objekt, nämlich ein Tableau, ein Bild als Bildkörper, und dann gibt es wieder das mentale Bild des Betrachters als Vorstellungsbild. Diese Relation wird jetzt in einen komplexen, komplizierten Prozess gebracht. Und deshalb ist klar, dass die Kunst von Malevich, der Suprematismus, in nichts anderem besteht als das Selbstinnewerten des Wahrnehmungsprozesses des Betrachters. Das heißt, der Konstruktivismus ist nicht nur die Organisation der Bildelemente, sondern die Konstruktivität der Wahrnehmung. Und jetzt ist klar, ich muss mich da selber an der Nase fassen und eine Selbstkritik nochmal stützen, weil ich sagte damals beim Stalinismus oder Faschismus, es ist egal, mit welchem Stil Sie eine Kunstpolitik machen, sie muss nur doktrinär sein und nur einen Stil zulassen. Und dann hatte ich gesagt, auf eine Frage, die mich zur Differenzierung zwang, mit dem Malevich und dem ästhetischen Konstruktivismus geht es aber nicht. Jetzt könnte ich natürlich sagen, meine Aussage stimmte noch, weil das ist ja nicht ein Stil, sondern eine Konzeption, aber bitte, das muss differenziert werden. Das ist nämlich genau das, was passiert ist. Etwas ganz Seltsames, die Irritation, die von der Kunst ausging, war stärker als die durchaus glaubwürdige ideologische Ausprägung des Künstlers. Malevich ist ein bekennender religiöser Kommunist, der an die Gesellschaftserneuerung glaubt. Er hat einen gesunden oder auch schon problematischen Fanatismus in der Propagierung seiner Ziele. Er ist ein Sozialrevolutionär. Er kämpft auf der Seite der Richtigen, jetzt aus dem Systemsinn heraus betrachtet. Aber seine Kunst wird zunehmend skeptisch betrachtet. Und weshalb verstehen Sie sofort, wenn Sie die Kunst nämlich betrachten, die Größe von Malevich, und das finde ich wirklich, auch bei Mondrian übrigens und anderen Leuten, die in ganz anderen, also Mondrian war kein politischer Kommunist, aber auch ein Egalitarist anderer, also philosophischer Begründung, diese Maler haben die Größe, dass sie ihre eigenen sozialrevolutionären Ziele und Inhalte nicht im Bild illustrieren. Das Bild hat eine andere Funktion. Und das macht die Kunst subversiv. Das heißt tatsächlich, mit dieser Kunst können Sie keinen Fünfjahresplan aufbauen. Deshalb ist sie aus dem Verkehr gezogen worden. Deshalb, weil man setzte dann damals auf die Organisation des Kommunismus in einem Land, nämlich in der Sowjetunion. Man wollte unabhängig sein und das bedeutete, dass man das rückständigste oder eines der rückständigsten Länder Europas in Bezug auf Industrieproduktion innerhalb weniger Jahrzehnte so aufrüstete, dass es eine technisch-industrielle Großmacht geworden ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das wirklich, aber bitte machen Sie sich das klar, ja? 1910, Agrarproduktion, fast nur Agrarproduktion, es gibt ein paar Häfen, es gibt ein paar Industrien in Petersburg, in Odessa und so weiter, aber im Großen 98% Landwirtschaft. Und 1958, also nicht einmal 50 Jahre später, schickt dieses Land den ersten bemannten Sputnik um die Erde. Und zwar ohne Kooperation mit dem Ausland. Das war ja der Witz. Die Sowjetunion war vollkommen isoliert. Jetzt, wie geht das? Wenn Sie sich das klar machen wollen und die historischen Dokumente lesen, verstehen Sie die schmerzliche Brutalität, mit der das durchgeführt worden ist. Das ist ganz klar, das geht nicht anders. Heute macht man das ja nur noch als eigentlich nur noch nostalgisch. Also entschuldigen Sie, der Zynismus der Rede ist mir sehr wohl bewusst, aber es ist der Zynismus der Realität. Wenn jetzt ein Wirtschaftsmagnat, der auf der falschen Seite stand angeblich, wobei ich solchen Geschichten auch noch misstrauen würde, jetzt eben verurteilt in der Sowjetunion nicht zu Gefängnis, sondern zu Arbeitslager, dann hatte das einen konkreten gesellschaftlichen Sinn früher. Man hat nämlich Dutzende von Millionen Menschenleben geopfert unter unglaublichsten Bedingungen, transsibirisch, und zwar nicht einfach, um die Leute zu töten, sondern um die Arbeitskraft in den Dienst des Aufbaus einer Infrastruktur zu stellen, die nur als Gewalt und mit höchster Gewalt überhaupt aufgebaut werden konnte. Man hätte das ja nicht tun müssen. Das ist ja dann das andere Problem des Marxismus-Leninismus, die Fixierung auf die Industrieproduktion, auf diese Art Fortschritt. Aber Sie müssen sich das mal klar machen, was da eigentlich geschehen ist. Ja? Und wir kennen das Beglaubigungssystem, das Kontrollsystem, also diese berühmte Stachanow-Geschichte, Helden der Arbeit, ja? 14-Stunden-Tag, 365 Stunden im Jahr. Und die politischen Feinde oder auch schon nur Konkurrenten, was immer das war, wurden aus dem Verkehr gezogen. Man hat sie in Arbeitslager gesteckt. Man hat sie nicht jetzt in dem direkten Sinne zu Tode gequält, aber über die Arbeit. Sie mussten alles an Energie dem großen Projekt zur Verfügung stellen. Und es sind Dutzende von Menschen liquidiert worden auf dem Weg zum Aufbau einer weltkonkurrenzfähigen Infrastruktur. Und man weiß das bekanntlich auch bis zum Zweiten Weltkrieg. Deshalb übrigens der Hitler-Stalin-Pakt war ja von Stalin nur geschlossen, weil er wusste, dass die russische Militärproduktion noch nicht so weit ist, dass er einem Angriff schon 1939 hätte standhalten können, sondern erst zwei Jahre später. Und das ist dann prompt auch geschehen. Das war alles dieses Kalkül. Also von 1917 bis 1939 in 22 Jahren, sagen wir in 25 Jahren, wurde von null bis zu einer internationalen militärisch-operativen Konkurrenzfähigkeit ein gewaltiger und eben auch gewalttätiger Industrieapparat aufgebaut. Und man weiß, wie man das gemacht hat, nicht auf demokratischem Weg. Nein, gewiss nicht. Und auch nicht indirekt wie im Westen damals im 19. Jahrhundert über Prozesse, die halt die Menschen zwangen, wenn sie nicht verhungern wollten, sich zu verlagern, sondern das waren direkte Anordnungen, Planwirtschaft, Diktat, Diktatur. Schon seit 1921, spätestens eigentlich schon mit der Kronstädter Rebellion, egal, seit 1918 hat sich die Revolution in eine Diktatur verwandelt in der Sowjetunion. eine Diktatur nicht des Proletariats, wie immer behauptet worden ist, sondern über das Volk und das Proletariat. Und diese Diktatur hat befohlen und der Rest hat gehorcht. Und jetzt können Sie leicht verstehen, das ist ja alles nur gesagt, um die Kunst zu verstehen oder die Problematik. Sie können nicht Menschen abrichten, zwangsdiktatorisch, um entsetzliche, anstrengungsvolle, entsagungsreichste Arbeit unter miesesten Bedingungen abzuverlangen und ihnen in der Freizeit im Museum erklären, jetzt frag doch mal nach der Bedeutung eines Bildes. Ja? Das Prinzip von Malevich und des ästhetischen Konstruktivismus ist radikal, revolutionär, humanistisch und deshalb sprengt es die leninistisch-stalinistische Diktatur vom Prinzip her. Und deshalb sind die Künstler aus dem Verkehr gezogen worden, deshalb sind sie verfolgt worden und deshalb gab es dann in den 30er Jahren spätestens die Rückkehr zu diesen heiligen Bildern von Lenin, Stalin, zum Gegenständlichen, zur Affektrhetorik, der positiv gemeinten Indoktrination und Propaganda und Agitation. Und damit war die Subversivität der modernen Kunst beendet. Das heißt, das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Zufall der historischen Eröffnung, 5 Jahre, die progressivste Kunst als revolutionäre Staatskunst, es war das falsche Land, der falsche Zeitpunkt, der falsche Ort, abhängig von den Entscheidungen, die die Machthaber getroffen haben, über die man auch vieles sagen könnte und sagen müsste. Aber ich hoffe, dass Sie verstehen, wie das vom Prinzip her gemeint ist. Deshalb geht es eben mit dieser Art orbitaler Sensibilisierung im Konstruktivismus eben nicht. Also, interessant ist, dass Malevich dann auch aus diesen Bildern Architekturen gebaut hat. Ich möchte Ihnen jetzt noch einiges zeigen. Wir haben noch jede Menge Material, das ich nicht vorgelesen habe, aber vom Prinzip her, man kann das auch sehr gut nachlesen. Wenn ich Ihnen ein Buch empfehlen darf, wo auch die Materialien, viele der Materialien gesammelt sind und von dem ich weiß, dass es erhältlich ist, weil es erst vor wenigen Jahren erschienen ist, ist es von einem der besten Russlandkenner Westeuropas, nämlich von Felix Philipp Ingold. Das Buch heißt 1913, Der große Bruch. 1913, Der große Bruch und ist im Beck Verlag in München erschienen. Und dort finden Sie auch ganz viele Manifeste der Künstler, chronologisch geordnet, und der Künstlerinnen. Übrigens gab es sehr viele Künstlerinnen in dieser Situation damals, auch eine Ausnahme. Und viele dieser Dokumente sind von Ingold auch neu übersetzt worden, also wesentlich präziser als alle früheren Ausgaben, die man hat. Felix Philipp Ingold, 1913, Der große Bruch, Beck Verlag, München. Um das Jahr 2000, dort finden Sie sehr viel, erschienen, ich weiß nicht, 2000, 2001, ich kann es nochmal genau dann nachschauen. Also, Architekturentwürfe, und das Interessante ist natürlich, dass vieles von dem dann auch nicht hat gebaut werden können. Ich zeige Ihnen einige Beispiele auch, wie sich das in den Künsten damals noch artikuliert und auch verändert hat. Antoine Pevsner ist ein weiterer Name, der gewirkt hat hier mit solchen Bildern, Kompositionen. Auch hier sieht man, wie der Kubismus, das wäre natürlich farblich im Original, aber wie hier Bildarchitektur gebaut wird. Man hat auch die Empfindung, dass bei vielen dieser Bilder es um Studien geht, um Modelle, wie bei den Skulpturen auch, zum Beispiel Torso von 1924 und dann auch diese. Schlechtes Dia übrigens, aber man sieht das Werk sehr gut in dem Zusammenhang. Projektionen im Raum. Projektionen im Raum. Nun hat Antoine Pevsner zusammen mit seinem Bruder, der sich dann Naum Gabo nannte, weil er nicht auch Pevsner heißen wollte als Zweiter. Antoine Pevsner, Naum Gabo, übrigens auch mit Wladimir Tatlin, 1924 ein Manifest veröffentlicht, das Realistische Manifest. Und dort gibt es als ein Zeugnis neben vielen auch ein großes Bekenntnis zur kinetischen Kunst, also zur Bewegung, Bewegungskunst. Ja. Man will, auch das ist ganz typisch, wie bei Malevich, man will ins Fließen kommen. Ja. Man will sozusagen in die Betrachtung des Fließens kommen oder in die spiralförmige Dynamik, in die Bewegung. Alles, was statisch ist, gilt als bürgerlich und die statische Kunst muss überwunden werden zugunsten einer kinetischen Kunst. Und die kinetische Kunst ist hier ja noch nicht so, dass sich das selber bewegt, aber durch das Spiel von Licht und Schatten gibt es eine Umkehrung von freigestellten Teilen, Volumen und Gestaltung. Und das Interessante ist, dass auch durchaus übrigens interessant für die Skulptur als Medium, die theoretische Begründung von Päfsner und Gabo war, man muss vom Negativen ins Positive arbeiten. Das heißt, die ganze Dynamik der Skulptur ist jetzt nicht mehr das Wegnehmen, wie noch bei Michelangelo, also der ja wegnimmt vom Stein, bis er meint, das gefunden zu haben, was die inwendige Gestalt des Steines auch ist, ja, der schon eine Figur meint und der Künstler sieht am Block des Marmors, was da für eine Figur schlummert quasi, so hat Michelangelo den Skulpturprozess beschrieben, und dann haut er eben den Stein weg, bis diese innere Gestalt dann als Volumen da ist. Hier wird es komplett umgedreht. Die innere Gestalt ist die Leere, also da, wo nichts ist, oder die Tiefe, und die positive Gestaltung arbeitet aus dem Negativ dieser Abwesenheit ihrer selbst heraus. Und das ist eine interessante Überlegung, die natürlich sofort zu anderen Gebilden führt, ja, die man dann auch sofort umsetzen kann auf architektonische Projektionen, zum Beispiel Konstruktionen im Raum, das ist das Modell eines Brunnens. Es gibt aber ähnlich aussehende Modellentwürfe für Flughäfen oder für Architekturen. Also wenn Sie heute, Sie kennen ja vielleicht die Namen Zaha Hadid oder auch Coop Himmelblau, ja, diese experimentelle dekonstruktivistische Architektur, die haben sehr viel mit diesem Verfahren zu tun. Zaha Hadid übrigens ganz explizit lehnt sich in ihren Entwürfen, die hat ja bis vor wenigen Jahren gar nichts bauen dürfen oder bauen können, mittlerweile ist das eine oder andere dazugekommen, aber berühmt geworden ist sie mit ihren Architekturstudien, die im direkter Transformation von Malevich beginnen und das auch benennen. Ja? Noch einmal Konstruktivismus, aber jetzt als Dekonstruktion, als Verformung der bisherigen Konventionen. Das war nur eine der Phasen, in denen der ästhetische Konstruktivismus reaktiviert worden ist. Das heißt, der Konstruktivismus, gerade die Russen, bleibt eine Ressource für spätere Umbildungsprozesse. Ja? Und das hat auch damit zu tun, dass er eben eine Utopie geblieben ist. Wie auch immer ist hier die historische Tragödie dieses Vakuums natürlich auch die Chance, weil viele Entwürfe Entwürfe geblieben sind. Das heißt, durch ihre Denkkraft wirken. Und Sie wissen im Grunde, aber das ist eine andere Reflexion, die wir hier philosophisch nicht durchführen können, aber jetzt in Analogie zu einer Aussage von Walter Benjamin, wenn er sagt, das fertige Bild, oder er sagt dann auch die Allegorie, ist die Totenmaske einer Idee. Ja? Jedes Gebäude, das gebaut wird, ist die Totenmaske eines lebendigen Entwurfs. Ja? Es hat etwas Deprimierendes. Jede verwirklichte Utopie, jedes verwirklichte Bild hat etwas Deprimierendes. Ich erinnere an Giacometti, der das verstanden hat und es auch verstanden hat, eigentlich ein Leben lang dem Problem möglichst aus dem Weg zu gehen, aber vielleicht nicht radikal genug. Die einzigen Skulpturen, die ihm gelungen sind in der Lebendigkeit des Prozesses, waren ja die, die ihn so lange am Arbeiten gehalten haben, bis durch die Verkleinerung des Knetens am Schluss gar nichts mehr da war. Und dann hat er ja dieses Nichts ins Streichholzschächtelchen getan, in die Tasche gesteckt und ist fröhlich durch die Straßen gegangen und hat sich sagen können, endlich ist mir eine Skulptur gelungen, sie ist zwar nicht mehr da, aber es ist geglückt. Das ist die Kehrseite dieses Problems, dass jede Realisierung, Ernst Bloch sagt, Melancholie der Erfüllung, das ist auch ein wunderbarer Ausdruck, Melancholie der Erfüllung. Also nicht Enttäuschung, weil etwas nicht geworden ist, sondern gerade umgekehrt, enttäuscht sein, weil etwas hat realisiert werden können. Und dieses Realisiertwerden in unserem Universum immer das Problem hat, dass es der Lebendigkeit des Entwurfs einen Abbruch tut. Also wer das nicht empfindet, dem, ich glaube, dem sagt Kunst nichts. Aber man kann es nicht umdrehen. Wem Kunst nichts sagt, heißt nicht, dass er diese Empfindung nicht haben kann. Aber also diese Melancholie, die steckt im ästhetischen Konstruktivismus drin, als eine historische Erfahrung, als eine Chance, und vielleicht war ja Tatlins Entwurf ja gar nicht angelegt auf Realisierbarkeit. Also ein zweiter wichtiger Exponent, schon erwähnt, ist L. Lissitzky, der um 1920 Sieg über die Sonne noch einmal ein Bühnenbild eigentlich nachzeichnet. Ich nenne das nur deshalb, weil Sieg über die Sonne war eine Kooperation 1913, 1914 der russischen Futuristen, für eine Bühnenkomposition, da gibt es zahlreiche Materialien zu studieren, die ich aber hier nur kurz erwähne. Auf jeden Fall ist Lissitzky eben deshalb interessant geworden, weil auch er aus der Zeichnung, wo er herkommt, übrigens hat er dann nur noch Buchillustrationen machen dürfen, ganz später, ja, und Bücher schreiben, die aber nicht veröffentlicht werden durften. Also das sind dann halt, es sind ja noch nicht mal die schlimmsten Schicksale, aber für einen Künstler natürlich grausam genug, ja, dass er zwar am Leben bleibt, aber eigentlich in gesellschaftlich tot ist, kein Wirkungsfeld haben darf, aber weiterarbeitet. Also, Lissitzky kommt von der Malerei und hat jetzt seiner ganzen Serie Pro Un den Titel gegeben, Pro Un, Pro Unovis, für die neue Einheit der Künste. Und er empfand diese Gemälde, Malereien, Skizzen als Umsteigestationen der Malerei in die Architektur. Und das waren seine eigenen Worte, Umsteigestation von der Malerei ins Dreidimensionale. Und hier haben Sie auch einen Geist, der dann ganz typisch ist, wenn im Bauhausprogramm Walter Gropius formulieren wird, das wesentlichste Ziel ist der Bau in der Gesellschaft, ja, alles dient dem Bau in der Gesellschaft, dann ist das ein konstruktivistisches Programm, das von Lissitzky zum Beispiel vorentworfen worden ist, weil es gar nicht mehr um Dekoration geht, gar nicht mehr um diese Art Kunst, überhaupt nicht mehr um Bildnisse, sondern eben um Umsetzung all der bildnerischen Fantasien ins Dreidimensionale, ins Prozessuale der Gesellschaft. Deshalb war eigentlich die Architektur das Wichtigste. Gut, dann wissen wir ein zweites Anwendungsgebiet, gerade bei Lissitzky, auch wieder Pro Un und in der ganzen Serie, ist eben die Erfindung der Typografie. Also es gibt hier ganze Bücher, die Lissitzky gemacht hat mit dem roten Quadrat, das sich in der Welt dann durchsetzt. Das müsste man gesondert studieren, könnte ich Ihnen empfehlen, wenn Sie Lissitzky wirklich mal betrachten, also auch unter dem Gesichtspunkt der visuellen Kommunikation. Nicht nur Kinderbücher, sondern Lehrbücher, und der Kampf des roten und des schwarzen Quadrates ist eigentlich so wie eine illustrierte Kindergeschichte für den Kampf des Konstruktivismus. Ja? Also es hat etwas auch wieder Folkloristisches von der Verständlichkeit her, zeigt aber die neuen Kunstprinzipien. Lissitzky hat auch Lehrbücher geschrieben für die Alphabetisierung, also Mathematiklehrbücher, die er gezeichnet hat, ja? Rechenaufgaben, die alle gezeichnet waren in einer besonderen Weise. Also das waren so Aufgaben eines Gestalters. Deshalb hat Lissitzky, ist der Pionier der modernen Typografie schlechthin. Und es gibt also zum Beispiel dann diese Formen, die ja beginnen in der Malerei bei Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec war der Erste, der die Schriftzüge des Plakates visuell ins Bild integrierte. Lissitzky geht einen Schritt weiter oder macht das anders, eben als eine Montage, wo das Bild selber zum Text wird oder das, was als Textelement im Bild verwendet wird, selber visuell wird. Also hier ist die Grenze zwischen Text und Bild in aufgehoben. Das Bildhafte, dazu müsste man es jetzt noch verstehen, aber das Bildhafte dient eben auch der visuellen Organisation, die zu einem Text führt, nämlich zu einer Erkenntnis. Und der Text selber ist ganz eindeutig Bildelement. Und es ist nicht so, dass irgendein Bildmotiv dann überlagert wäre von einer Texterklärung. Das ist ja über lange Zeit, bis heute ist das ja ein stehendes Prinzip der Werbung geblieben, nämlich die emblematische Struktur. Man hat ein Bild, man hat einen Slogan und man hat einen Erläuterungstext. Lissitzky ist viel avancierter, weil bei ihm diese emblematische Struktur eben nicht mehr existiert, sondern er die Texte selber zu Punkten, Momenten visueller Erfahrung transformiert, sodass man sagen kann, es ist Bild-Texteinheit, Text-Bild-Einheit. Es sind Bilder, die als Texte gleichzeitig lesbar sind, aber eben nicht emblematisch, wo der Sinn der Darstellung und des Slogans durch eine Textbeschreibung sich erschließt. Nein, es soll sich durch visuelle Anschauung erschließen. Übrigens meine ich, dass diese Auffassung sehr stark gewirkt hat auf Marshall McLuhan und seine Auffassung von der visuellen Schulung, also des Massenmedienmenschen, dass man in der Lage ist, visuelle Alphabetisierung zu erfahren, ja? Also dass man auch eine Zeitung zum Beispiel schon im Organisationsprinzip als eine Montage empfindet, die man visuell oder sensuell assimiliert und nicht über die Dechiffrierung des Textes. Es gibt bei Marshall McLuhan in den 1950er Jahren nach seinem ersten Buch zahlreiche weitere Studien über dieses visuelle Alphabetisieren, dieses visuelle Lesen. Das ist bis heute ein Topos geblieben. Aber auch das erste Buch, das Marshall McLuhan veröffentlicht hat, ja, passt in diesen Bereich des konstruktivistischen Programms. Das ist nämlich Mechanical Bright und ging über Werbung in der Volkskultur, in der technischen Volkskultur. Und das visuelle Lesen, das war der Gegenstand des ersten Buchs von Marshall McLuhan. Ein Selbstbildnis von L. Lissitzky, ein sehr sprechendes, der Künstler als Konstrukteur. Ein fotomontiertes Selbstporträt von 1924, das zeigt jetzt Lisicki, dann zeigt es XYZ, noch wie in den kubistischen Bildern, ja, Text, der Rest des Alphabets, und es zeigt die Hand und den Zirkel, und es zeigt das Auge in der Hand, die den Zirkel hält. Der Zirkel ist ja ein altes Attribut der Weltschöpfung, das kennt man von mittelalterlichen Darstellungen, Gott als Geometer, ja, mit dem Zirkel, das weltschöpferische Moment, also durchaus auch eine Renaissance-Allegorie, der Künstler als Weltschöpfer. Durchaus bewusst, aber dezent im Hintergrund, und dann einfach diese geniale Simplizität bei Lisicki oft zu verstehen, das Auge in der Hand, die den Zirkel hält. Also diese Einheit, ja, das ist wie das Erasmus-Bildnis von Hans Holbein, der schreibende Erasmus, die Einheit von Auge, Schreiben und Blick, ja, Konzentration hier, Allegorie, Ikonografie des modernen Bildoperateurs, Bildingenieurs, kein Künstler mehr, sondern Bildingenieur, Entwerfen von visuellen Deutlichkeiten, hier das Auge in der Hand. Das wäre ein weiterer Aspekt, unter dem man Lisicki betrachten könnte, auch in Bezug auf seine Plakatkunst. Er hat extrem viele Plakate geschaffen. Da gibt es eines ganz Berühmtes zur All-Unions-Ausstellung. Das Auge bringt mich drauf. Ich habe es natürlich nicht dabei, entschuldigen Sie, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Nun fällt es mir aber ein, wo ich das Auge sehe. Es gibt die All-Unions-Ausstellung mit einer Bäuerin und Kolchosarbeiter, zwei jungen Leuten, die jetzt halt gar nicht so gezeigt sind als Arbeiter und Bauer. Und es sind zwei, es ist auch eine Fotografie, es ist eine Fotomontage, dieser junge Mann und die junge Frau, das sind zwei Gestalten, die haben zwei Gesichter, aber sie sind so übereinander geblendet, dass sie gemeinsam nur drei Augen haben. Das heißt, das mittlere Auge ist Bestandteil sowohl des jungen Mannes wie der jungen Frau. Das ist ein unglaublich einprägsames Plakat, das erinnert mich eben an diese Auffassung auch des Konstrukteurs. Dann gibt es Architekturen, die Lisicki entworfen hat, und übrigens ist das weder Mehrfachbegabung noch Gesamtkunstwerk, das will ich ganz deutlich sagen. Das wären Diskursfiguren der Verharmlosung, da geht es nicht um Mehrfachbegabung, sondern Lisicki verfolgt die Aufgabenstellung des Künstlers, wie kann ich die Gesellschaft prägen mit meinen Mitteln. Und dann macht er Typografie, er macht Massenaufklärung, er macht Bücher, er macht Plakate und er macht Architektur. Das liegt aber alles auf derselben Ebene, weil das sind ja keine Ausführungspläne. Das ist erstmal eine Fotomontage. Dieser Wolkenbügel am Nikitski-Platz 1925 ist auch nicht gebaut worden. Und das war einfach die Idee, wie nutzt man den Platz. Und das ist eigentlich auch deshalb interessant, weil so etwas nie gebaut worden ist bis jetzt, so viel ich weiß. Muss ja vorsichtig sein, wie übrigens die ganzen Bauutopien von Le Corbusier ja auch nie gebaut worden sind. Auf jeden Fall ist das ein dicht befahrener Platz in Moskau. Und man hat überlegt, wie kann man, der so am Innerstadtrand liegt, wie viele andere Plätze, wie kann man jetzt diese Plätze besiedeln, dass man eine Erfahrung hat der Stadteröffnung, also des alten Stadttors, und gleichzeitig Platz gewinnt, nutzvollerweise. Und dann sagt er, gut, das sind Büroräume, aber es könnten auch Wohnräume sein, die funktionieren folgendermaßen. Also die Straße mit dem ganzen Verkehr, die wird unberührt gelassen, die Tram fährt durch, und dann hat man hier einen Teil und hier oben einen Teil. Unten gibt es eine Tiefgarage und man fährt mit dem Aufzug in die Büroräume. Also man liegt eigentlich oberhalb des Platzes, unten fährt der ganze Verkehr durch und man hat oben in der Auskragung Platz für Arbeitsplätze oder Arbeitsstätten eigentlich gewonnen. Also solche technisch konstruktiven, das war die ursprüngliche Zeichnung. Also ästhetischer Konstruktivismus heißt jetzt, durch eine Zerlegung der Funktionen, wie bei Tatlin, das Traggerüst außen als Spirale und die Funktionsgebäude innen ebenfalls jederzeit transparent zugänglich. Der ästhetische Konstruktivismus interpretiert auch die Aufgabe, auf die er sich bezieht. Das heißt, es ist nicht einfach eine Architektur, die Infrastruktur schafft oder die nur funktional ist. Und deshalb ist das auch interessant in Bezug auf die Architekturtheorie, denn das ist nicht üblicher Funktionalismus. Es ergibt sich nicht nur aus der Funktion von Zugewinn an Räumen und Flächen, sondern es ist gleichzeitig eine ästhetische Inszenierung der Stadttorsituation dieser Plätze. Ja? Das heißt, es hat mindestens zwei Funktionen, die ganz unterschiedlich sind, und nur durch die ästhetische Lösung, also durch die Gestaltgebung, werden diese Funktionen überhaupt thematisiert. Und das ist vielleicht das Kennzeichen des Konstruktivismus. Dann hat Lisicki wie Man Ray, aber auch eher früher, natürlich mit Fotogrammen gearbeitet. Das heißt, Gegenstände auf empfindliches Papier gelegt, es belichten lassen und eben das Fotogramm genannt, so wie Man Ray. Dann eben, weil es Fotogramme schon gab, seinen genau gleichen Entwürfen Rayogramme gesagt hat, wenig später. Oder eben, es gibt auch dieses hier, die berühmte Rednertribüne für Lenin, die Lisicki entworfen hat, die auch nie gebaut worden ist. Und das ist zwar immer noch, kann man sagen, gut, da oben spricht immer noch der Guru oder der Diktator oder wer auch immer, aber es ist quasi eine funktionale Inszenierungsarchitektur. Es wäre interessant gewesen zu sagen, wie hätte die Gesellschaft funktioniert, oder schon nur das politische System auf der Basis eines solchen Prinzips. Also die Massen warten, ja, und da kommt der Bühnenwagen, dann wird der Kran ausgefahren, so, dann klettert Lenin nach oben und redet. Es ist doch ganz klar, dass das eine dekonstruktive Brechung der Autorität impliziert hat, weil man die Machart des Auftrittes mitvollzieht. In der Regel hat das ja aber ganz anders funktioniert. Die Diktatoren haben eine seltsame Vorliebe für klassizistisch-historistische Balkonsituationen, wo sie hinterm Vorhang auftauchen, in altehrwürdigen Gebäude, und dann sofort auf die Massen eindonnern, ja, als jenseitige Wesen, so wie Diktatoren im Flugzeug kommen, dann landen und wie Götterboten sich inszenieren und eben nicht wie Ingenieure. Und das war schon gedacht als Ingenieurkonstruktion, aber der Diktator, und Lenin war ein Diktator, ja, und nicht erst Stalin, der Diktator Lenin, der hier konstruiert wird als politischer Rhetoriker, wird eben dekonstruiert in seiner Autorität. Und deshalb ist diese Kunst eben nicht eine Staatskunst. Sie wollte ja auch nicht Staatskunst werden, sie wollte Gesellschaftskunst werden. Also selbst diese nie gebaute Rednertribüne hat etwas extrem Interessantes. Dann gibt es diese ganzen Fotomontagen, die hier natürlich etwas irreführend dargestellt sind. Das waren Agitations- und Unterrichtungsfenster. Einzelne, das waren wie visuelle Neuheiten. Es gab ausgearbeitete Fotomontagen wie visuelle Montagezeitungen von El Lisicki, der ja auch dann einen also Pavillon entworfen hat, hier, übrigens auch im Ausland. Das sind Entwürfe zur Ausgestaltung des sowjetischen Pavillons auf der internationalen Presseausstellung, übrigens in Köln 1928. Er hat aber auch solche Dinge entworfen, die in Moskau auf bestimmten Plätzen hätten stehen sollen, wo innen eigentlich visuelle Zeitungen angebracht waren, die man auch durchs Reich dann schicken konnte, wie eben die direkte, also Stimulierung des gesellschaftlichen Bewusstseins über Montageformen, nicht über Informationen. Das sind natürlich eingreifende Montagen, das sind ganz klar agitierende Montagen, die sich zum Prinzip der Agitation bekennen, selbstverständlich. Also dieses, und das waren auch Entwürfe für solche Montagen, die in den Ständen hätten hier, also wie ein Zeitungskiosk, wo man aber keine Zeitung kauft, sondern eben Fotomontagen betrachtet, die wie Nachrichten wirken. Ich zeige Ihnen ganz schnell noch einige Arbeiten von Alexander Rodchenko, die alle auch in dasselbe Thema passen. Hier Rodchenko, der hat bewusst seit 1922 nur noch angewandte Arbeiten gemacht. Hier eine Raumskulptur von 1918, die man auch schon konstruktivistisch natürlich nennen darf, weil ja jedes Element, das hier verwendet worden ist, in Bezug auf die anderen Elemente nachvollziehbar bleibt und in Bezug auf die Bedeutung für das Ganze der Form ebenfalls durch die Form her gelesen wird. Rodchenko baute dann eben auch aufgehängte Konstruktionen, lichtreflektierende Flächen, also kinetische Skulpturen, hat auch Fotomontagen realisiert, die damals in einem konkreten Kontext auch konkret lesbar waren, hat für verschiedene Gedichtbände von Majakowski Fotomontagen realisiert, die man also auch wie eine Art visuelle Poesie betrachten kann, auch für Eisensteins Texte teilweise und hat dann auch Fotografien realisiert. Das ist der berühmte Majakowski, wahrscheinlich der radikalste experimentelle Dichter des 20. Jahrhunderts, dessen autonome Überlegungen zu einer Bildform eben durchaus syntaktisch auch revolutionär waren. Also Majakowski wird hier von mir überhaupt nicht dargestellt. Ob das ein Fehler ist, weiß ich nicht, aber wir haben nicht Zeit für alles. Auf jeden Fall wollte ich ihn einmal erwähnt haben, um seine Bedeutung auch zu unterstreichen. Und dann gibt es zahlreiche Fotografien von Rodchenko, die ich zeigen kann. Er ist derjenige, der eben auch in der Fotografie mit durch ganz einfache Übereckstellungen und Verschiebungen, also das ist jetzt nicht schräg aufgenommen, das ist schon richtig so, diese neuen Sichten auf die Welt, abhängig vom Standpunkt eines Apparates, durch den Apparat selber thematisierbar macht. Ja? Das sind Fotografien, die ganz eindeutig als ästhetische Konstrukte apparativ gestützt erscheinen, und damit macht er einen Apparat in einer bestimmten Weise lesbar. Übrigens sind das Dinge, die bei uns sehr viel, also viel zu einseitig nur in Bezug auf Walter Benjamin diskutiert werden. Also ich werde dazu noch etwas sagen. Die Apparatetheorie der Wahrnehmung in den 30er Jahren von Walter Benjamin breit thematisiert als eine politische Ästhetik gegen Faschismus. Nicht einfühlendes Lernen, sondern Dekonstruktion durch Apparate. Das ist das, was ästhetische Konstruktivisten in Russland gemacht haben. Benjamin wusste das auch, er rekurriert aber eigentlich außer aus Eisenstein wenig auf diese Zusammenhänge, und vor allem rekurriert er auch nicht auf Ilja Ehrenburg, der eben schon 1922 ganz ähnliche Dinge vorgetragen hat. Das werde ich aber noch Ihnen nachholen. Also diese Fotografien sind ganz berühmt geworden, die alle so aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel Ihnen die Welt als ein konstruktives visuelles Ereignis des Neuen erschließen. Ganz typische Aufnahmen, über deren Ikonografie natürlich noch vieles zu sagen wäre, aber nicht unbedingt hier. Sportfotografie, auch ein Pionier dieser Körperästhetik im Zusammenhang mit Sportaufnahmen, aber es ging nicht um diese Gattungen, sondern es ging immer um das gesellschaftlich relevante Bild, ja? Das, was in der Gesellschaft selber relevant werden kann. Und ganz typisch ist dann auch Ausstattung von Arbeiterclubs. Arbeiterclubs waren Kulturzentren, die hat er ausgestattet, Rodchenko, nicht mehr Kunst gemacht, und er zeigt sich selber in der Kluft des Ingenieurs und Arbeiters. Das ist eine ganz typische Selbststilisierung der Künstlerfigur in den 1920er Jahren. Also Alexander Rodchenko, der sich selber in Ingenieurkleidung zeigt. Und dieser ganze Hintergrund ist dann auch von anderen sehr stark angewandt worden auf Entwurfsarchitektur, zum Beispiel eben auch Restaurants, oft öffentliche Gebäude, Arbeiterclubs, Kulturzentren, aber auch an exponierten Orten, also hängende Architekturen zum Beispiel. Hier eine Konstruktion bei Gustav Klutzis, der das auch Konstruktion nennt. Man findet also auch viele Entwürfe, die selber dann Konstruktion heißen. Oder hier der Sujew-Club in Moskau als Entwurfszeichnung, Ihnen gezeigt von Golosow. Der ist gebaut worden. Ja, eines der eher, ja, wenigen, also eher seltenen, also mehr als die Hälfte ist sicher nicht gebaut worden. Oder dann von Simbirzew, dieses hängende Restaurant am Meer, das nicht gebaut worden ist, in einer anderen Variante. Und Sie haben die Radikalität dieser konstruktivistischen Architektur, wird hier, glaube ich, sehr deutlich, weil immer diese, und das ist etwas Interessantes, und damit will und muss ich vor allem schließen, ohne dass ich weiß, ob das wirklich präzise genug dargestellt worden ist von mir, dass diese Konstruktivität bezieht sich auf die elementare Wahrnehmung. Das heißt, die Elemente, die Formen bilden, sind an den Formen selber lesbar. Und das ist ein Prinzip der Transparenz und der Aufklärung. Also der Betrachter oder auch Benutzer hat überhaupt keine Illusionen, wie etwas gebaut ist. Und die Tatsache, dass man nicht nur ein Gebäude nutzt, oder auch ein Bild nutzt, sondern dass das Nutzen des Gebäudes und des Bildes immer heißt, dass man das, was man nutzt, auch konstruktiv versteht, weil es konstruktiv transparent gemacht worden ist. Das ist natürlich das Prinzip einer radikal autonomen Kunst, die sich ganz auf die Selbsterfahrung des Rezipienten verlässt. Denn darum geht es ja. Es geht um die Selbstwahrnehmung des Rezipienten und nicht um den autoritären Künstler. Und deshalb ist es klar, dass diese Ikonografie dann sehr bald verschwunden ist. Vieles ist eben nicht gebaut worden, die politischen Interessen waren andere. Es lief die Maschine einer millionenfach lebenvernichtenden Diktatur. Es lief ein Produktionswahn, eine große Maschinerie, die aufgebaut worden ist, die zur Unterdrückung des Volkes diente, im Namen seiner eigentlichen Befreiung. Dazu hat ja George Orwell dann das Wesentliche gesagt über solche Diktaturen später. Dieses auch die sprachlichen Verdrehungen, ja, die Neusprachtechniken, dass man der Freiheit Unterdrückung sagt, respektive vor allem umgekehrt, der Unterdrückung Freiheit. Und diese ganzen Zusammenhänge kontrastieren eben sehr stark diesem Prinzip der Konstruktivität. Und wenn man schon nur sieht, wie das hier gebaut worden ist, dann weiß man ja, dann sieht man schon, ja, also der mumifizierte Lenin, das Lenin-Mausoleum ist natürlich schon eine Brechung. Damit ist es mit der Avantgarde-Kunst vorbei. Das ist 1926 eröffnet worden und bildet jetzt eines der großen ikonografischen Probleme des angeblich postkommunistischen Russland. Was macht man mit dem Zeug, wenn auch das Herz der Gesellschaft so nicht mehr verehrungswürdig dargebracht werden kann? Auf jeden Fall ist das eine babylonische Machtarchitektur, ja? 1926, in die das Lenin, die als Lenin-Mausoleum dient. Da gab es über Jahrzehnte die Massen, die der Werktätigen, die also vor diesen Lenin geschleppt wurden oder die freiwillig gingen, und dieser Lenin, der so wunderbar einbalsamiert war, nachdem er also in der Psychiatrie, ist ja in der psychiatrischen Klinik gestorben, als wahnsinniger Lenin, und dort sah er wirklich aus wie ein Gespenst, und dann hat man ihn, das ist die Bildpolitik der Macht, hat man ihm wieder ein richtiges Gesicht verpasst, Mumifizierungstechniken, und ihn ins Mausoleum gelegt, und das ist nun wirklich das Gegenteil dessen, was die Konstruktivisten wollten, sowohl vom Ziel wie von der Politik her. Ich zeige Ihnen das ganz deutlich, denn spätestens 1926 ist die Geschichte gelaufen mit der Avantgarde-Kunst und der autonomen Kunst, und nicht erst, wie viele uns einreden wollen, erst mit dem Stalinismus, angeblich, der dann in den 1930er Jahren und 1936 mit der Doktrin des sozialistischen Realismus erst eine dogmatische Ästhetik erfindet. Eigentlich ist es 1922 gelaufen, wenn man Lunacharsky liest, der Tod Lenins und die Umorientierung, und 1926 mit dem Lenin-Mausoleum. Das ist ein Fluchtort. Ein zweiter Fluchtort wäre Mexiko und die Exilkultur, das erwähne ich nur kurz. Denn dort treffen sich regelmäßig der exilierte Trotzki, bevor er erschlagen wird von einem Schergen Stalins, mit André Breton und diskutieren über Surrealismus und Proletkult. Auch interessant, Trotzki war ja der einzig kulturell Gebildete unter den großen Demagogen der Oktoberrevolution. Das wäre eine zweite Fluchtlinie. Und die dritte ist dann tatsächlich diese Art von Architektur, die man sattsam kennt als jetzt von Rudnev aus den 1940er Jahren, diese Zuckerbäcker-Gotik Stalins, wie sie getauft worden ist. Also eine Machtarchitektur, die nichts Modernes mehr hat und vor allem auch nichts Konstruktivistisches. Also, ich werde darauf zurückkommen, aber das war die erste wichtige Etappe des europäischen Konstruktivismus, die 4-5 Jahre oder 6-7 von 1917 mit dem Vorlauf Malevich bis 1924, die Prinzipien des ästhetischen Konstruktivismus in Russland, was dann übergeht auf Destail und Bauhaus, und diesen Übergang nehmen wir dann auch mit das nächste Mal, versuchsweise wieder drüben, ja, am Filzengraben oben, ansonsten dann wieder rückkehrend hierher. Auch ich weiß es nicht, und ich will auch keine Zusicherung machen, außer die, dass wir uns versuchsweise dort drüben treffen am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen.